Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich bin heute hier mit dem Micha. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß dich.
Wir reden heute über Thief. Wir wollten eigentlich noch mit ein paar mehr Leuten reden. Die haben jetzt alle kurzfristig abgesagt, die Sausäcke. Aber wir verraten nicht, wer es ist. Aber ich glaube, wenn die dann zuhören, dann wissen die schon, wer gemeint ist und schämen sich dann hoffentlich ganz ordentlich. Ich find's aber ganz passend bei dem Spiel. Ich glaube, da wäre so eine Menschenmasse gar nicht irgendwie angemessen gewesen. Deswegen ist es bei Thief, ist ja auch alles immer so ein bisschen dunkel, Einsamkeit und so. Vielleicht sogar ganz passend, dass wir zwei das jetzt heute wuppen dürfen, müssen.
Genau, wir müssen aber grundsätzlich im Flüsterton sprechen, weil wir sind ja Diebe und so.
Ich sitze auch im Dunkeln.
Das stelle ich mir gerade vor, wie du im Dunkeln sitzt und nur der Bildschirm dein Gesicht beleuchtet.
Nee, den habe ich auch abgehängt.
Ach so.
Nee, Thief, also ein Spiel, auf das ich mich lange gefreut habe, weil ich grundsätzlich ein großer Fan von Schleichern bin und jetzt bin ich an der Stelle auch wieder froh, dass der Manu nicht dabei ist in diesem Cast, weil sonst hätten wir es nicht geschafft, diesen Cast ohne Kichern über die Bühne zu bringen, weil der Manu bei Schleichern einfach nicht an sich halten kann. Und ja, habe ich mich lange drauf gefreut und war auch für mich so ein Titel, wo ich gesagt habe, ja, gleich natürlich sofort auf Next Gen, wenn es geht, also den habe ich dann auch gleich auf der PS4 gespielt. Da gibt's jetzt nicht groß gerade Auswahl an Software, deswegen nimmt man halt alles, was rauskommt, nach Möglichkeit gleich für die neuen Konsolen. Mhm. Und ja, es war irgendwie komisch, weil das ist ja auch eine der komischen Nachteile oder Vorteile, wie man möchte, dass wenn man Pressemuster bekommt, kriegt man die oft ja eben früher mit dem Vermerk, ja, bis zum so und so vielten ist da Testembargo drauf und dann fängt man schon mal das Spielen an und denkt sich, oh, richtig gut, macht voll Spaß, ey, ist genauso, wie ich mir irgendwie so Thief vorgestellt habe. Und dann kommen die Tests raus und alle sagen, ja, voll der Scheiß, voll das blöde Spiel, Dreckspiel, macht überhaupt nichts, überhaupt nicht wie Thief. Dann sage ich mir, okay, liegt es an mir, obwohl der Fehler kann ja nicht auf meiner Seite sein, weil wenn ich Spaß damit habe, dann muss ja irgendwas richtig sein und dann kann ich mir auch, brauche ich mich ja nicht des Spaßes, den ich habe, schämen. Ich war aber doch überrascht, dass es bei der Presse doch, ja, ich möchte nicht sagen, verrissen wurde, aber es wurde doch durchaus verhaltener aufgenommen, als ich erwartet hätte.
Ich habe es schon als Verriss empfunden, weil ich habe im Gegensatz zu dir, ich habe zwar auch eine Presseversion gekriegt, aber später, nach dem Release und habe dann vorher schon den ganzen flauen Duft der miesen Kritiken quasi schon schnuppern können. Und das ging ja wirklich überall durch, also durch die ganzen sozialen Netzwerke und auch natürlich über die Seiten und insgesamt war so der Tenor, dass das ganze Ding viel zu altbacken wirkt. Das ist so ein Wort, ein ganz furchtbares Wort, altbacken. Aber es wurde tatsächlich oft in diesem Zusammenhang verwendet. Also es fühlte sich irgendwie veraltet an im Vergleich zu anderen Spielen. Da würden sehr viele Aspekte fehlen, die bei modernen Spielen ja selbstverständlich sein sollten und so weiter und so fort. Und dann habe ich es eingelegt, mit der großen Erwartung jetzt total den Crap in der PlayStation zu haben und war aber auch sehr überrascht, dass es eigentlich doch ganz gut ist.
Und was mich an vielen Tests auch irgendwie geärgert hat, war, also ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil offenbar wissen viele, ja, auch durchaus große Magazine nicht, was der Unterschied ist zwischen Open World und Sandbox. Weil für mich besteht ein Unterschied. Ein Sandbox-Spiel ist nach meinem Verständnis, und ich glaube, das ist auch die gängige Definition, der das irgendwie im englischsprachigen Raum verwendet wird. Ein Sandbox-Spiel ist halt sowas wie Minecraft oder halt SimCity oder jetzt Banished, ganz aktuell das Beispiel. Also ein Spiel, wo du wirklich wie bei einer Sandbox, sag ich mal, wie einem Sandkasten Einfluss auf die Spielwelt nehmen kannst. Also du kannst selber was bauen, kannst selber was umbauen, kannst selber was gestalten. Und Open World ist halt, da kannst du die Welt nicht gestalten. Bei dem GTA kannst du die Stadt nicht verändern oder sowas, aber du kannst halt selber entscheiden, was du als nächstes machst, wo du hingehst, kannst auch einfach mal frei rumstromern. Das ist sicherlich ähnlich, aber doch dann irgendwie nicht das Gleiche. Und deswegen war ich in doppelter Hinsicht überrascht, dass erstens hieß es bei Thief, ja, also das ist ja nicht mehr Sandbox, so wie früher. Was ich dann erstens meiner Meinung nach der falsche Begriff ist Open World wäre möglicherweise der bessere Begriff, aber auch die ersten Thieves waren nie Open World. Du hattest auch immer begrenzte Levelbereiche, in denen du dann selber schon richtigerweise deinen Weg wählen konntest. Also als Beispiel, du konntest übers Dach reinspringen, in das Haus, wo du rein wolltest, du konntest irgendwie hinten durch den Garten laufen und ähnliches. Aber es war nie Open World im klassischen Sinne, dass du komplett freie Wahl hattest. Du musstest schon die Mission immer in einer bestimmten Reihenfolge angehen und konntest auch nie frei komplett rumlaufen, hattest immer einen abgegrenzten Levelbereich. Und dass das jetzt dem neuen Teil angekreidet wurde, man kann sicherlich einen neuen Teil, ein Spiel, was 2014 rauskommt, muss man sicherlich irgendwie nach anderen Kriterien beurteilen als ein Spiel, was von irgendwie 98 der erste Teil oder 2004 dann eben der dritte Teil ist. Aber trotzdem dann einem dem Spiel etwas vorzuwerfen, was der erste Teil überhaupt nicht gebracht hat und man sagt, aber das war im ersten aber viel besser, habe ich irgendwie nicht verstanden.
Also ich weiß, ich finde, dieser Vergleich hinkt auch ein bisschen, weil es stimmt schon, dass du in die Gebäude auf unterschiedliche Wege reinkommen konntest. Das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem ersten Deus Ex damals. Die liegt ja auch nah beieinander, der Vergleich, dass du dir überlegen konntest, wie komme ich jetzt in das Gebäude irgendwie rein und so und so weiter. Und deswegen fühlte sich das ein bisschen geöffneter an, weil das jetzt nicht gerade. Du hattest eben die Wahl, ne? Du sagst es, du kannst übers Dach, du kannst durch den Keller, du kannst auch durch die Vordertür, wenn du blöd bist. Du kannst halt gucken, wie komme ich in dieses Gebäude, und da ist aber trotzdem ein Ziel. Und sobald du aber in Gebäuden drin bist, in irgendwelchen Komplexen drin, wird das Spiel schon deutlich linearer und folgt einer Struktur. Das ist bei dem neuen Thief so, das ist bei dem alten Thief so gewesen, dass du, sobald du dich in einem bestimmten Bereich aufhältst und die Mission quasi gestartet wird, wird es deutlich beengter. Also das hat einfach wenig mit Open World zu tun. Gehst du aus dem Bereich raus, schließt du die Mission auch nicht ab und kannst aus dem Level auch nicht raus. Und insofern, ich weiß auch gar nicht, ob Thief das überhaupt braucht. Also lass mich nicht lügen, ich glaube, Dark Shadows hatte das, ne? So ein bisschen geöffnete Welt.
Dark Shadows?
Deadly Shadows.
Ach so, ja.
Der dritte Teil, ne?
Der war ein bisschen offener. Das stimmt schon. Aber trotzdem noch nicht wirklich open-worldig, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt vergleichbar mit einem Assassin's Creed, wo man sagte, man hatte eine freie Stadt und konnte da völlig frei rumstromern.
Es ist eher so, man kann das eher so als Oberwelt bezeichnen, die ganzen Gassen und die Stadt an sich vielleicht. Also du kannst da zwar, frei rumlaufen, aber es ist begrenzt. Das ist alles nur Dekoration, wenn man so möchte. Es war dazu da, um die ganze Atmosphäre irgendwie zu verschönern, aber es ist nicht wirklich vergleichbar mit einem GTA, wo du wirklich an jeder Ecke irgendwie ein Spielelement irgendwie hattest. Das höchste der Gefühle bei Deadly Shadows, nicht Dark, war das, dass du da zum Beispiel dann zum Händler gehen konntest und du konntest dann irgendwie Gegenstände kaufen und so weiter und so fort. Und es stimmt, dass das Neue da einen Schritt zurück macht, aber ich fand's besser. Weil bei die Ansätze, die man schon bei Metal Age hatte und das, was bei Deadly Shadows dann weitergeführt worden ist, das ist, ich weiß nicht, Thief hat für mich nicht von diesen Momenten gelebt, dass ich mich frei durch eine Stadt bewegen konnte. Und so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so mega interessant ist so eine Mittelalterstadt auf Dauer dann auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie durch die Gegend laufe, wenn alle Leute an der Ecke sowieso immer nur das Gleiche zu sagen haben und einfach nicht viel passiert. Also allein diese Art der Lebendigkeit, das virtuelle Leben, was da dargestellt wird, das ist ja überhaupt gar nicht auf der Höhe von Assassin's Creed oder GTA gewesen. Deswegen war das eher so ein Verbindungsstück, das hat man so hingenommen, das war auch ganz nett, aber es war nie ausschlaggebend bei Thief. Also deswegen, mich persönlich hat es jetzt relativ null interessiert, dass ich bei dem neuen Thief diese Oberwelt nicht mehr hatte. In dem Sinne. Also die gibt es zwar noch, aber die ist halt sehr klein und interessiert eigentlich auch nicht so sehr.
Ja, so ging es mir auch. Absolut. Aber gut, jetzt haben wir lange über uns die alten Teile und einen Vergleich ausgelassen. Aber eigentlich wäre das gar nicht nötig wirklich, weil es ja schon ein klassischer Reboot ist. Also das heißt, man muss kein Vorwissen haben. Man kann eigentlich bei null einsteigen. Es wäre ja auch Blödsinn gewesen, irgendwie nach 10 Jahren Wartezeit jetzt irgendwie einen vierten Teil rauszubringen. Also es war ja von Anfang an eine Schnapsidee, weil da weiß man überhaupt nicht noch, haben die Leute noch in Erinnerung, was da passiert ist, oder wissen sie überhaupt noch, haben überhaupt das alle gespielt, und man würde ja auch die Zielgruppe da irgendwie unnötig einschränken. Deswegen haben sie sich dazu entschieden, das einfach komplett quasi auf null zu setzen, und das war auch die beste Idee.
Ja, das passt auch ganz gut in das Portfolio jetzt rein von Square. Also die haben ja jetzt mit Tomb Raider und Deus Ex auch Reboots gemacht. Und also ich glaube, um nochmal kurz auf diese Kritiken zurückzukommen, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass ziemlich viele Leute die alten Thief-Teile sehr viel besser in Erinnerung haben, als sie eigentlich tatsächlich waren. Also es waren fantastische Spiele, sind große Klassiker, aber viele Elemente, die dann auch kritisiert sind, später im Gameplay, wir sprechen da bestimmt gleich drüber, sind ja auch Sachen, die bei dem alten Thief lange nicht so gut funktioniert haben. Die wurden jetzt in diesem neuen Teil sehr viel besser gemacht. Und in dem Sinne ist sich das Ganze dann auch relativ treu. Also ich finde sogar noch, also man kann es noch stärker mit Deus Ex vergleichen, mit Human Revolution, weil da war das auch so, dass es die Seele von der Serie so geatmet hat, ne? Also die ganze Philosophie, das ganze Artdesign, was das Spiel auch inhaltlich so erzählt und so, das passte sehr gut zu den alten Teilen. Aber trotzdem hat man da sehr viele Modernisierungen in das Gameplay so reingebracht. Also nicht nur technische Sachen wie tolle Grafik und so, sondern auch so Annehmlichkeiten, um das Spiel halt auch spielbarer zu machen. Und bei dem neuen Thief, ich finde sogar, dass es von diesen ganzen Remakes, die oder Reboots, die Square Enix jetzt gemacht hat, auch am treuesten ist zu der Vorlage. Also ist am nächsten an den alten Teilen dran.
Ja, doch, kann man so stehen lassen. Aber lass uns überhaupt mal erklären, um was es geht. Also der Name ist ja schon Programm, Nomen est Omen. Man spielt einen Dieb und das ganz Coole und warum die Leute ja auch diesen Garrett, so heißt er, immer mochten, war, dass er eben kein strahlender Held ist oder irgendwie ja, so einem größeren Ganzen unterliegt oder irgend so, wie bei Assassin's Creed, irgend so einen Kodex hat oder sowas, sondern er ist halt einfach ein Dieb und er klaut, um, ja, im Namen eines Auftraggebers, der ihm sagt, wenn du mir das Gemälde da klaust aus dem der Villa, dann bezahle ich dir Geld dafür. Punkt. Mhm. Er ist einfach ein, wie sagt man da?
Einfach ein kleiner, dreckiger Dieb.
Ja, aber ich habe jetzt gerade überlegt, wie jemand heißt, der quasi gegen Geld, weil ich wollte jetzt erst Söldner sagen, aber das ist ja Quatsch, weil der will als Söldner kämpft ja quasi gegen Geld für einen Auftraggeber. Aber er ist quasi ein Söldner, der für einen Auftraggeber stiehlt.
Ja, aber er ist halt nicht Robin Hood. Ne? Also er macht das halt nicht für die Armen oder so und hat auch niemand was davon. Wenn er das macht, er macht das halt wirklich nur für sich. Und es ist auch so, also diese ganze Hintergrundgeschichte, da geht wohl ein bisschen mehr. Man darf sich die Situation so ein bisschen vorstellen wie damals bei der Pest. Da geht irgendwie die Schwermut um, so heißt die Krankheit. Das ist so eine Art Depression, so eine Geisteskrankheit, wo die Leute dann so nach und nach dahin siechen und dann so ähnlich wie bei der Pest dann auch irgendwann in den Straßengassen liegen und die Wachen sind nur damit beschäftigt, die Leichen wegzubringen und verbrennen zu lassen. Und aber das ist Garrett relativ egal. Der sagt, mir geht's gut. Ich komme so durch, ich krieg Geld für den Scheiß, den ich mache und dem ist das, also der hat wirklich gar keine Robin Hood-Attitüde, also er kämpft nicht für die Armen oder er macht nicht irgendwas anderes Ehrenvolles, sondern der ist wirklich so egozentrisch, dass er nur für sich selbst arbeitet und das macht schon einen ziemlich großen Reiz von der Figur aus.
Ja, weil er trotzdem, trotz allem irgendwie ein Sympathieträger ist, ne? Also ich finde, das liegt natürlich auch immer, und das war ja auch was das erste Thief super gut gemacht hat, an diesen Monologen, die er hält. Also dieser Sprecher, ich weiß jetzt nicht, wie der hieß, der ist ja auch ein ganz markanter, hat eine ganz markante, dunkle Stimme, so eine ganz basslastige Stimme. Und der hat eben ganz oft mit sich selbst geredet, der Garrett. Natürlich so, dass der Spieler das mithören kann. Und er hat eben das oft auch immer sehr zynisch kommentiert, was er jetzt gerade macht. Und auch immer mit so einem Augenzwinkern. Und ich finde, das hat ihm dann trotz allem, obwohl man sich eigentlich denkt, er ist eigentlich ein Arschloch, weil die Welt geht vor die Hunde und er kümmert sich nur darum, irgendwelche Goldkrüge aus irgendwelchen reichen Villen zu klauen. Und ist ihm eigentlich egal, ob die Leute alle verhungern in der Straße nebenan. Und aber weil er dann trotzdem das immer irgendwie kommentiert hat und auch immer sich so ein bisschen selbst auf die Schippe genommen hat, finde ich, war er halt trotzdem ein sehr, sehr krasser Sympathieträger.
Das ist ganz seltsam. Also es ist von der Charakterzeichnung auch extrem gut gelungen, dieser schmale Grat. Ne? Es ist auch so, wie er aussieht. Er sieht halt auch total unsympathisch eigentlich aus. Also er sieht eigentlich sogar aus fast wie ein Junkie, weil er wirklich Kapuze und total bleichen Gesicht und seine Augen sind irgendwie so schwarz und randet und so. Und ich, als ich dann die ersten Bilder, als ich es eingelegt habe und die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, wie sehen denn die Diebe in dem Spiel aus? Aber irgendwie schaffen sie es trotzdem, den sympathisch zu machen. Was natürlich auch durch die ganzen Nebenfiguren kommt, weil die machen sich selbstverständlich darüber lustig, wie der Mensch so ist. Also es gibt, das sind ja immer Gegensätze zu dem Hauptcharakter und dann sind sehr viel lustiger und sehr viel vitaler vielleicht auch als er und parodieren ihn schon fast irgendwie und er steht dann so daneben als dieser ernste Typ in dieser Kapuze und super ernst und aber das macht ihn dann ganz dann auch wieder gut sympathisch und trotzdem passt er so super gut in diese Welt rein, weil dieses Denken, was er so richtig auslebt, dieses, dass er alles nur für sich macht und so, das spiegelt sich ja auch trotzdem in der Umgebung wieder. Also es ist nicht total unplausibel, dass er sich so verhält und erklärt auch, warum er so viele Jahre lang auch auf diese Art überleben konnte.
Und dann spielt das Ganze halt noch in einem ultra coolen Setting, nämlich dieses mittelalterliche London. Es ist da zwar einfach nur die City, aber es ist schon sehr, sehr deutlich an London angelegt, weil du hast dann auch immer irgendwie diese Kanäle und auch diese Turm, den es gibt, der erinnert halt auch so ein bisschen an diese Baustil und auch diese engen gedrungenen Gässchen mit irgendwie kleinen Holz Übergängen zwischendrin und so. Also das erinnert eher sehr alles an dieses mittelalterliche London und ist natürlich auch irgendwie mit so Ratten, die umherhuschen. Also wirklich ein cooles Setting und es macht auch irgendwie, es ist unangenehm spaßig, wenn man so meint. Es läuft einem doch manchmal so der Schauer über den Rücken, wenn man dann unten die Ratten sieht, durch die Gosse huschen. Aber trotzdem ist es auch irgendwie reizvoll, da zu sein.
Es ist, also es ist nicht so ganz düster wie in einem Horrorspiel oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man überall dann auch tatsächlich so irgendwie schmutzige Details sieht, so würde ich es mal sagen. Also es ist nicht, also ich glaube, dass man sehr viele hygienische Sachen dann hier und da auch weggelassen hat, um es dem Spieler ein bisschen angenehmer zu machen. Aber trotzdem spürst du, dass da also wirklich ein extrem düsterer Schleier über alles irgendwie gelegt ist und so. Und das zeichnet sich eigentlich auch ein bisschen mehr durch die sozialen Verhältnisse ab. Also es gibt zum Beispiel auch ein Edelpuff, wo du dann reingehen kannst und der ist natürlich total glamourös und so. Und wer geht da hin? Politiker. Und die sind natürlich alle korrupt und geben ihr ganzes Geld, das sie verdienen, nur für solche Sachen aus. Und dann gibt es dann, ich glaube, das ist ein Krematorium, wo die Sachen irgendwie, wo Leichen verbrannt werden und so. Und auch da sind die Leute alle extrem schmierig. Also gucken sich die toten Menschen irgendwie an, reden total abfällig über die und schmeißen die dann einfach weg. Also in solchen Details ist das Ganze ganz schön eklig. Aber man sieht jetzt kaum Blut zum Beispiel in diesem Spiel oder man läuft jetzt auch nicht über Leichenberge. Also es ist jetzt nicht so wie in anderen Spielen, die so auf Grausamkeiten irgendwie Wert legen. Aber diese düstere Stimmung kommt ja auch zum Teil auch dadurch, dass das ganze Ding natürlich die meiste Zeit nachts spielt. Oder eigentlich immer, ne? Ich spiele da nie tags.
Es ist immer nachts oder zumindest so düster, dass du es irgendwie, dass es jetzt irgendwie Dämmerung sein könnte, aber halt gerade wolkenverhangener Himmel und deswegen ist es dann im Endeffekt auch so dunkel und.
Was auch ganz geil ist, also stimmt, jetzt fällt es mir ein, man ist tagsüber ja immer in seinem Glockenturm. Garrett versteckt sich oben, Big Ben kann man nicht sagen, aber es ist so ein Glockenturm eben, wo also innen in diesen Uhrwerk oben auf der ganz unter dem Dach. Und das ist ganz cool, dass du dann vor jeder Mission, da kannst du halt dein Zeug begutachten, das, was du geklaut hast, wertvolle Gegenstände und so weiter und so ein bisschen dein Lager verwalten. Und immer wenn du dann rausguckst, siehst du dann dieses Panorama von der Stadt und dann geht dann gerade eben wirklich die Sonne unter. Also der Typ, so wie der auch aussieht, ich habe gesagt, der sieht aus wie ein Junkie. Also es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass der so einen total abstrusen Schlafrhythmus hat und wirklich nur nachts unterwegs ist und tagsüber pennt und wahrscheinlich nie Sonnenlicht sieht.
Also wie so ein echter Gamer halt quasi.
Also im Prinzip wie bei uns.
Ja. Genau, aber um nochmal auf die Atmosphäre zurückzukommen. Also die haben bei Eidos Montreal, die es ja entwickelt haben, sie haben diesen super tollen Charakter, sie haben die tolle Stadt, diese spannende, das ganz spannende Grundsetting. Mhm. Und was machen sie draus? Nichts. Also das, was die Story angeht, weil das muss man leider sagen. Ich fand die Story vom dem ersten, also wir vergleichen es natürlich immer mit Deus Ex, weil das war ja das erste große Reboot-Projekt, was dieses Studio Eidos Montreal gemacht hat. Da fand ich die Story echt gut. Da wollte ich immer irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und bei Thief jetzt, also da finde ich, da haben die so viele, die Story versickert auch einfach so. Es interessiert dich fast nicht wirklich, fand ich zumindest. Also ich bringe mal so ein Beispiel irgendwie. Du hast das, ist jetzt kein Spoiler, sondern du hast das Tutorial, was noch in Anführungsstrichen normalen Stadt spielt. Und dann nach dem Tutorial stürzt diese Stadt eben in das Chaos. Es bricht diese Krankheit, Gloom heißt die im Englischen, also diese Schwermut aus, wie sie im Deutschen heißt. Und ich finde aber, das wird irgendwie so, ach ja, ist halt jetzt so. Aber es wird überhaupt nicht dieses, oh, guck mal, die Stadt ist ganz anders. Du bist als Spieler irgendwie, also da musst du schon fast aufpassen, weil sie dir die Stadt ja auch vorher gar nicht wirklich zeigen. Du siehst sie halt im Tutorial mal ganz kurz. Und auf einmal ist dann halt dieser Schwermut und es soll dir halt irgendwie so suggerieren, oh, die Stadt ist jetzt ins Chaos gestürzt und alles ist schlimm, aber du kriegst es gar nicht genau mit als Spieler. Oder so ein anderes Beispiel, es bricht dann später eine Revolution aus und dann ist halt so, oh, in der Stadt ist Aufruhr, Revolution, es werden irgendwie Leute aufgeknüpft an Laternenpfählen und wütende Mobs mit Mistgabeln und brennenden Fackeln ziehen um die Häuser. Mhm. Und dann gibt's wirklich, und das ist jetzt nicht gelogen, es gibt eine Zwischensequenz, wo du gerade den Turm verlässt und dann wird da einer gehängt in deiner Sichtweite. Und unten drunter stehen drei Leute, die so und in die Hände klatschen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so, also so fühlt sich für mich keine Revolution an. Das ist irgendwie so ganz, ganz, also das zerstört alles an Atmosphäre und Storytelling, was sie da irgendwie versucht haben einzubauen, verpufft halt einfach.
Es geht ja auch noch weiter, ne? Also wir haben vorhin gesagt, Garrett ist schon eine ziemlich coole Sau, aber was die Geschichte betrifft, das interessiert ihn einen Scheiß, weil es ist so, dass der durch Verwicklungen verschiedener Ereignisse ins Koma fällt und für ein Jahr lang ausgenockt ist. Und dann wacht er irgendwann auf so und sagt so, oh, was ist denn hier los?
Genau.
Und geht dann erstmal weiter klauen.
Also ist, und dann trifft er seinen Mentor, den Basso, den man ja auch aus den alten Teilen kennt. Und der sagt so, was, du warst für ein Jahr weg? Naja, egal. Also, wo ich mir denke, so, hey, der muss doch irgendwie aus allen Socken kippen, dass der Typ, also der muss auch so sagen, er dachte, der wäre tot, der Garrett. Mhm. Und dann tauchst du einfach bei dem Basso wieder auf und der zuckt halt einmal kurz mit den Schultern und ist halt so ein bisschen, ach, du warst tot. Naja, gut, jetzt bist du halt wieder da. Ja, wo ich mir denke, das gibt doch so viel Potenzial für irgendwie Erzählungen und Charakterzeichnungen und sowas und das wird alles in so einem Handstreich irgendwie weggezeichnet. Also das.
Ja, dabei sind die Elemente auch gar nicht schlecht, ne? Also es ist ja alles da. Also zum Beispiel der Basso hat eine ziemlich coole Kommunikationsmöglichkeit, der Draben, und der schreibt immer so kleine Nachrichten auf die Streichholzschachteln drauf und diese Raben bringen dann diese Streichholzschachtel dann zu Garrett in den Turm. So, und das sind so schöne kleine Details, die auch wunderbar in diese Welt reinpassen. Oder später triffst du die Könige der Arme oder so. Das ist so eine ältere Dame, die alle Leute versorgt, die auf der Straße leben und so. Und die hat auch so creepy Zeug zu erzählen. So, oh, und hier ist voll das Mysteriöse, geht voll der krasse Scheiß ab. Und Geralt so, okay, und was kann ich dabei klauen? Und das ist so seltsam, weil also irgendwie hat man das Gefühl, dass seine Hauptaufgabe oder seine Hauptbeschäftigung, das Stehlen, gar nicht so richtig in Einklang gebracht wird mit so einer Hintergrundgeschichte, die Geschichte ist sehr viel größer und sehr viel epischer und es passt aber gar nicht zu diesem Einzelgänger Garrett irgendwie, weißt du? Also ja. Das hat bei Deus Ex zum Beispiel sehr viel besser gepasst, da war das alles größer und es hatte größere Zusammenhänge und diese ganze transhumanic mechanischen Dinger, die ja auch das Bewusstsein von Menschen verändern, die Revolution auch, das war alles viel besser gemacht. Aber hier ist es wirklich so, man hat das Gefühl, man hat das irgendwie nachträglich reingeschrieben, damit das Ganze irgendwie so einen epischen Charakter bekommt. Aber das braucht Thief eigentlich gar nicht. Also es hätte schon völlig gereicht, wenn irgendeine blöde Revolution da wäre. Diese ganze Geschichte mit der Schwermut und so, die entfaltet sich nicht richtig. Und
ich möchte nicht sagen, dass es nicht gebraucht hätte. Ich glaube, wenn es eine gute Story gehabt hätte, die auch wirklich motiviert hätte, also dass du wirklich gesagt hast, oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Du hast ja dann auch dein Zögling quasi, diese Erin. Und wenn die auch irgendwie ein bisschen besser gezeichnet werde, aber die ist dir eigentlich egal, weil die ist halt so eine, ja, die ist halt so eine vorlaute Göre und du sagst dir halt, okay, was will die denn? Die klaut halt auch Sachen. Warum soll ich denn mich mit der abgeben? Weil die im Endeffekt nimmt die doch nur meinen Profit weg. Also ja. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, da funktioniert irgendwie Charakterzeichnung nicht, weil sie wollen dir halt dann diese Erin so nahelegen, dass du irgendwie, ja, sag ich mal, dich um die kümmerst oder irgendwie so ein bisschen mit der mitfühlst. Aber eigentlich ist sie dir als Spieler völlig egal. Du tauchst ja immer wieder ab und zu mal auf. Und
die ist ja auch so unsympathisch. Also ja. die macht ja, also du hast ja überhaupt keine, in keinster Form irgendeine Charakterbindung. Also die einzige Figur, mit der man sich halt identifizieren kann, ist halt Garrett selbst, was ja auch gut ist, weil es ja der Hauptcharakter, den du spielst. Aber bei den anderen Figuren klappt das halt so gut wie gar nicht. Also man empfindet nicht für diese Figuren oder man entwickelt kein Verantwortungsgefühl für irgendwen. Und deswegen ist dir Erin diese, du sagst es ja schon richtig, das ist ja so ein richtig, die ist so unsympathisch, die tötet ja auch irgendwie jemanden, obwohl es überhaupt gar nicht nötig ist und so und rechtfertigt sich mit Trotz und steht ständig im Wettbewerb mit Garrett, die ist super unspannend. Und es gibt dann später Szenen, wo man, ich will nicht zu viel verraten, aber man mehr von der erfährt und auch Informationen von der vermittelt bekommt. Und das ist prinzipiell ziemlich spannend gemacht, aber die Figur ist einfach so uninteressant, dass du denkst, geh doch weg. Mhm. Das interessiert dich überhaupt gar nicht. Und weißt du, die Geschichte, also da muss anscheinend auch irgendwie mehr vorgefallen sein, als wir jetzt beurteilen können, weil die Autorin Rhina Pratchett hat sich auch öffentlich tatsächlich davon distanziert. Wird gesagt, ich rede nicht drüber.
Ja, also sie hat auch irgendwie gesagt, sie war zu einem früheren Zeitpunkt in das Projekt involviert und hat da irgendwie mit dem, was es da gab, schon gearbeitet und war dann aber irgendwie ganz, ganz lange nicht mehr wirklich beteiligt und muss sich dann wohl auch beschwert haben, dass ihr Name quasi so als Headwriter dann am Ende im Abspann noch auftaucht und das mit ihrem Namen geworben wird, obwohl sie sagt so, hey, Moment, ich habe doch da irgendwie seit 2 Jahren nichts mehr für die gemacht, warum wird da mein Name aufgeführt? Und aber da weiß ich auch zu wenig, um da wirklich mir ein Urteil bilden zu können. Ich kann ja auch nur das dann irgendwie, ja, was man so im Internet nachlesen kann oder was man von ihr, gab wohl auf Twitter auch ein paar Konversationen zu dem Thema, wo sie auf Leute geantwortet hat, die gesagt haben, hey, du hast doch da mitgemacht und so. Und
aber ich finde, was dramaturgisch immer ganz hervorragend funktioniert und deswegen macht mir das Spiel am Ende auch immer sehr viel Spaß oder hat mir Spaß gemacht, ist immer alles, was mit Stehen zu tun hat, weil diese Aufträge, die Garrett so bekommt, er muss dann irgendwie einen größeren Gegenstand holen. Und nehmen wir da zum Beispiel mal das Entablissement. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, die Blume oder so. Auf jeden Fall ist es dann so eine Einrichtung mit roten Wänden und alles total prunkvoll. Und da wird überall an allen Ecken rumgemacht. Und Garrett kommt da rein und sagt so, oh, hier sieht's da total gut aus. Da kann ich mir bestimmt die Taschen vollschlagen. Und so gehst du dann auf den Weg. Und das ist ziemlich schlau gemacht. Dann kannst du dann auf dem Weg die ganzen Gegenstände einsammeln. Also Becher, irgendwelche Uhren, Schmuck natürlich, irgendwelches Besteck, also Silberbesteck zum Beispiel oder manchmal auch Goldbesteck und all solche Sachen. Oder du kannst zum Beispiel auch Bilder entfernen und viele, viele, viele andere Dinge entwenden. Und das ist dann alles dann auch quasi der Loot, den du mitnimmst aus der Mission, den du dann im Prinzip umsetzen kannst in Erfahrung, also das sind halt quasi dann Erfahrungspunkte. Das kannst du halt irgendwie, da kannst du halt irgendwelche Sachen beim Händler kaufen von dem Geld. Und das hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht. Du musst zwar irgendwie zu einem Punkt in der Karte, um die Geschichte weiterzutreiben, aber auf dem Weg alles Mögliche unter den Nagel zu reißen, macht so viel Spaß.
Ne, du sprichst einen richtigen Punkt an, also das, was wir jetzt quasi die langen Ausführungen, die wir jetzt gebracht haben, also wegen der Story braucht man es wirklich nicht spielen, die kann man sich ja auch schenken, sondern es ist halt die Mechanik und das Gameplay und für mich war das halt, ich mag halt Schleichspiele per se einfach gerne und bei Thief hatte ich dann halt auch wirklich diese Momente, so du hockst halt irgendwie in der dunklen Ecke, hast die ganze Zeit deinen Lightmeter unten, wie es ja, ich weiß gar nicht, ob das bei Thief Lightmeter heißt, aber halt diesen Punkt, aber Thief war das erste Spiel, das Original, was das eingeführt hat, was ja dann später auch von Splinter Cell und was weiß ich was alles übernommen wurde, dass du eben anhand einer, ja, Mechanik erkennen kannst, ob du jetzt gerade sichtbar bist für Wachen oder nicht. Und diese Momente, dass du halt wirklich als Spieler da sitzt, in der Ecke kauerst und dann die Luft anhältst, also wirklich als Spieler halte vor dem Bildschirm die Luft an. Es bringt zwar nichts, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, ich werde dann nicht so gut entdeckt. Und dann sitzt du halt da und wartest halt, bis die Wache so an dir vorbeischleicht. Und wenn sie dann vorbeiläuft, dann huscht du halt wieder raus in die nächste Deckung. Und wie du halt sagst, auch immer dieses Abwägen zwischen, lohnt sich's jetzt noch, darüber zu gehen und die Gefahr einzugehen, dass ich vielleicht entdeckt werde, aber es sieht schon sehr reizvoll aus, was da auf dem Tisch steht, nämlich die goldenen Trinkkrüge oder da hinten ist noch eine Borte, also so ein Sideboard, da ist bestimmt auch Schmuck und irgendwie Geld oder irgendwie so, oder Goldmünzen sind da bestimmt drin. Aber du musst dann halt immer abwägen, gehe ich das Risiko ein, dass ich möglicherweise bei dem Versuch, das mitzunehmen, also zu klauen, entdeckt werde.
Ja, und man wird vor allen Dingen auch irgendwann richtig gierig. Ne? Also das ist natürlich dann wirklich so diese Erfolgserlebnisse, du nimmst dann irgendwie eine ganze Kommode aus und sammelst irgendwie 100, 200 Goldstücke ein und sowas alles. Und irgendwann denkt man sich, ich will mehr. Da ist noch Zeug, das muss ich unbedingt jetzt noch einsammeln. Ich kann nicht weitergehen, ohne es geklaut zu haben. Du bist dann wirklich wie so eine kleine Elster und sammelst alles ein, was blinkt. Und ich finde, was die größte, also das Beste an diesem Spiel ist Wachen zu beklauen, weil die haben oft dann immer so einen, nicht immer, aber oft so einen Geldbeutel an der Seite und wenn du gut bist, klaust du der Wache das Zeug, ohne dass die es bemerkt und das ist so cool. Also wirklich sich durchs Dunkle zu schleichen und hinter jemanden so herzuschleichen und langsam und dann greifst du nach dem Geldbeutel, hast den und verziehst dich direkt wieder. Das ist so großartig. Das macht einen Riesenspaß. Und ich hätte selber jetzt gedacht, dass es irgendwie so nach ein, zwei Mal total sich ausschöpft und überhaupt gar keine Freude mehr bringt, weil im Grunde genommen macht man ja nicht mehr als irgendwo draufklicken und was einsammeln. Aber dieses Spiel schafft es halt irgendwie, das die ganze Zeit bis zum Schluss irgendwie frisch zu halten. Also ich hatte immer das Bedürfnis, so viel aus dem Level mitzunehmen wie nur möglich. Und zum Glück ist der Vorrat auch, ich glaube, unbegrenzt, ne? Also ich glaube, Garrick kann so viel einpacken, wie nur geht.
Genau, das ist natürlich eigentlich ein bisschen Quatsch, aber er kann halt wirklich alles mitnehmen. 20 Goldkrüge und 5 Gemälde und so. Es
gibt du müsstest eigentlich so einen riesigen Sack hinten drauf haben oder so.
Aber ja, also das ist natürlich irgendwie Quatsch, aber das, wie du halt sagst, das Schlimmste ist dann auch, wenn man am Ende des Spiels dann, also am Ende der Mission, denkt man so, boah, jetzt habe ich da alles leer geräumt und dann siehst du am Ende der Mission, ja, du hast irgendwie 80% der Sachen und da musst du, was, da gab's noch mehr? Ich dachte, ich hätte jetzt schon hier alles leer geräumt und das ist dann auch immer noch mal so ein bisschen, ja, das halt am Ende der Mission, dann wird ja noch mal ins Gesicht gehalten, wie schlecht du eigentlich bist als Dieb und dass du noch so viel hast liegen lassen.
Und das wird vor allen Dingen auch, was ich sehr cool finde, ist, da wird immer so ein Kuchen angezeigt, wo in prozentualen Anteilen dargestellt wird, wie dein Spielstil so ist. Also es gibt, ich weiß nicht, die Namen kriege ich jetzt nicht mehr auf die Reihe, aber es gibt was für aggressive Spielen, für wenn du besonders unbemerkt bist, wenn du quasi unsichtbar bist und so weiter. Und das spornt total an. Also wenn du schaffst, wirklich den größten Teil des Kuchens oder alles, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, quasi unsichtbar zu sein, dann bist du halt einfach extrem gut. Und das ist wirklich ziemlich schwierig bei Thief. Und ich finde, das macht den Reiz auch aus, weil so unbemerkt wie möglich zu bleiben und so geschickt zu spielen wie möglich, das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Also eine Beispielsituation, es gibt ganz früh im Spiel, ich glaube, das ist die zweite Kapitel oder so, da gibt es einen Juwelier. Und man muss eigentlich nur das Tor passieren, aber Garrett, der gierige Sack, denkt sich dann, also spricht zu sich selbst und sagt so, ja, ich kann jetzt über das Tor gehen und könnte jetzt hier das Haus als Umweg nehmen. Und auf demselben Wege kann ich mir auch gleich die Maske aus dem Schaufenster holen. Und dann hast du da so einen Raum, da gibt es oben an der Decke so Deal, wo über die du drüber laufen kannst und unten gibt es eine Wache, die ständig im Kreis läuft und es gibt Bereiche, die sind beleuchtet und es gibt Bereiche, die sind dunkel, also da kannst du dich aufhalten und diese Maske, die besagte, die Garrett unbedingt haben möchte, die ist versteckt hinter also in so einem Kasten im Schaufenster, dazu muss man erst so ein Schloss aufkriegen, das muss man dann mit so einer Schlossknackmechanik irgendwie aufmachen und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, gehe ich da rein und knüppel den Soldaten nieder und hol mir dann die Maske. Oder bin ich so cool und schleiche mich so hinter dem her und benutze genau das richtige Zeitfenster, um ohne ihm Schaden zuzufügen, diese Maske aus dem Schaufenster rauszuklauen. Und man probiert dann so ein bisschen aus. Was kann man machen? Kann ich oben rumlaufen? Springe ich von oben runter, schalte ihn da aus? Oder warte ich oben und springe dann erst irgendwann runter, wenn er auf der anderen Ecke des Raumes ist und so weiter? Man kann da sehr viel ausprobieren. Und ich habe allein an dieser Stelle 3-4 verschiedene Varianten ausprobiert. Bemerkt, die funktionieren alle. Das ist total cool. Mhm.
Genau, dieses mit den 3 Spielstilen, das haben sie ja vom letzten Splinter Cell übernommen, weiß man vielleicht nicht, aber vielleicht hatten sie da irgendwie gleichzeitig die gleiche Idee. Da ist es ja auch so, dass es diese 3 Spieltypen gibt, also wirklich Ghost, du bist wirklich komplett unsichtbar, krümmst keiner Wache irgendwie auch nur ein Härchen. Dann gibt's diese Mischung, dass du halt sagst, das heißt, glaube ich, irgendwie Opportunist oder sowas. Also das heißt, du versuchst schon unsichtbar zu bleiben, aber wenn's halt dann doch mal schief läuft oder wenn da mal doch eine Wache im Weg steht, dann bringst du sie halt nicht um oder greifst sie nicht an, sondern du versuchst sie halt so irgendwie mit dem Knüppel bewusstlos zu schlagen und dann lässt du sie halt irgendwo, versteckst sie und gehst dann weiter. Also das heißt, du bist halt so ein Opportunist, der so ein bisschen die Umgebung für sich ausnutzt. Also es gibt auch manchmal so Bereiche, wo du dann irgendwelche Sachen, die an der Decke hängen, irgendwie einen Kronleuchter runterstürzen lassen kannst oder irgendwie eine Kiste, die an einem Kran hängen, kannst du runterstürzen lassen, auf die Wachen drauf oder sowas. Also das heißt, du versuchst schon immer unentdeckt zu bleiben, aber du löst manchmal auch absichtlich Krawall aus oder haust mal einem eins über, wenn er dir halt gerade im Weg ist. Und dann, das ist so der Mittelweg, und dann gibt's natürlich den ganz aggressiven Weg, in dem du halt wirklich einfach Wachen mit Pfeil und Bogen alle umbringst und Headshots verteilst und dann in Ruhe irgendwie das Gebäude oder den Bereich leerräumst. Und das fand ich auch schon bei Splinter Cell eine coole Möglichkeit, dass man wirklich halt, je nachdem, wie man spielt, wird man halt für das, was man macht, belohnt. Also so, wenn du halt aggressiv bist, dann kriegst du halt diesen Aggressivitätsbalken quasi, der sich dann füllt. Und wenn du halt Ghost bist und auch wirklich es geschafft hast, komplett unentdeckt durch das Level zu gleiten, dann kriegst du halt diesen Ghost-Achievement, nenne ich es jetzt mal, obwohl es jetzt kein wirkliches Achievement ist, aber halt dieses, wie du sagst, am Ende diese Torte zeigt dann halt an, okay, du bist zu 80% in dem Level jetzt Ghost gewesen, deswegen kriegst du diesen Böppel halt am Ende in der Zusammenfassung, dass du das Level als Ghost geschafft hast.
Das ist total super. Und dann auch die, ich finde auch, das sind so Feinheiten in der ganzen Mechanik, die das dann halt so spaßig machen. Es gibt zum Beispiel, also es klingt jetzt nach nicht viel, aber es gibt eine Taste, um durch den Schatten zu huschen. Das ist wirklich so eine Vorstoßbewegung. Da geht Garrett so leicht in die Hocke und huscht so nach vorne. Und es ist gerade so, er kann gerade so viel Distanz überbrücken, dass man da durch einen, ich weiß nicht, vielleicht etwas größer als einen Türspalt, durch wirklich so einen kleinen Lichtkegel durchhuschen kann. Und ich frage mich, wo gibt's das nicht öfter in solchen Spielen? Weil du musst wirklich abwarten. Und anstatt, dass du jetzt rennen und nach vorne drücken und lossprinten musst, so wie bei Last of Us oder so, drückst du hier eine Taste und es macht wusch. Mhm. Und du huschst da wirklich durch die Schatten. Und das geht ja auch teilweise sogar von Deckung zu Deckung. Das ist total befriedigend und gut.
Ist ganz interessant, dass du das so cool findest, ne? Weil das hat ja im Vorfeld für echt viel Kritik gesorgt, weil als sie das nämlich irgendwie mal vorgestellt haben im Trailer, also es gab ja zwei Sachen, die für Kritik gesorgt haben. Und zwar erstens diese Husch-Funktion, weil Leute gesagt haben, das ist ja überhaupt nicht mehr wie Thief und da kann man ja quasi irgendwie so rumflitzen wie bei Dishonored. Und ich fand's irgendwo auch gerechtfertigt, weil ich finde, bei Dishonored war die Funktion ein bisschen zu stark. Also da warst du einfach so overpowered, dass du konntest ja über die Straße auf der anderen Seite oben aufs Dach dich raufblinzeln und
da war es, fand ich auch nicht gut. Also ich fand das Spiel auch.
Ah doch, das cool. Mir hat das auch schon Spaß gemacht, aber ich muss halt immer dazu sagen, ich finde halt alles, wo man schleichen kann, per se
super. Ja, aber das andere hat mich halt viel gestört und das war halt auch zum Beispiel, also da fand ich, da gebe ich dir recht, dieses Durchhuschen und dieses durch die Gegend flitzen, das hat auch wirklich, das hat auch ganz schön gebrochen. Also die haben, das andere ist ein schönes Spiel, ist auch gut und so weiter, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Aber die bestrafen dich für viele Fähigkeiten, die du da hast. Also du kriegst irgendwie die krassesten Waffen und die übelsten Fähigkeiten und müsstest eigentlich total der fiese Kämpfer sein, aber du darfst ja nicht, weil du schleichst. Und das beißt dich total. Und solche Sachen gibt's im Thief eben nicht. Und da machen dann solche, also für mich, wenn das ein Meisterdieb ist, der das jahrelang macht, der sich in den Straßen, in der Untergrundwelt einen Ruf erarbeitet hat, der muss sowas haben. Wie extrem gutes Durchhuschen oder sowas. Weil es sind Fähigkeiten, die irgendwie auch Sinn machen. Und das ist es ja auch, mehr ist es auch nicht, wenn du dich verhuscht, also in eine falsche Richtung dich bewegst oder irgendwie einen Fehler machst, dann nützt dir das auch wenig.
Genau, das wollte ich mich gerade sagen, weil bei Dishonored war es wirklich so, dass dieses Beamen hat dich ja wirklich an eine andere Stelle zischen lassen, ohne dass du auf dem Weg dahin entdeckt werden konntest. Und das ist eben bei Thief nicht so. Wenn du einfach blöd durchs Licht huscht und die Wache da steht, sieht die dich auch. Also das heißt, dieses Huschen sorgt nur dafür, dass du vielleicht ein bisschen weniger sichtbar bist und auch ein bisschen schneller vorankommst. Aber das kannst du eigentlich auch noch machen, wenn sich die Wache umdreht und du dann, sagen wir mal, kurz durch den Lichtschwall huscht. Aber du kannst zum Beispiel jetzt nicht mitten über den Platz huschen, ohne dass du da irgendwie dabei entdeckt wirst.
Genau, also mal ehrlich, also auch wie die das inszeniert haben, ist ja wirklich so, die Sicht, die verschwimmt so ein ganz kleines bisschen und man kriegt dann so einen Wusch-Sound. Man kommt sich da schon ein bisschen sneaky vor. Das ist also auch geil gemacht, weil das unterstreicht ja dieses Gefühl eines Diebseins. Und ich finde, das ist, also Garrett hat ja überhaupt gar keine Superfähigkeiten. Er hat nur so ein paar, er hat diese üblichen Pfeile, er hat ja Wasser, Feuer und Whatever-Pfeil, also verschiedene Arten von Pfeilen, die auch irgendwie in diesem Steampunk-Setting so ein bisschen Sinn machen. Oder eigentlich heißt es ja, es ist wahrscheinlich Tesla-Punk, ich kann das nicht so genau unterscheiden. Aber auf jeden Fall, diese Gadgets hat er, die helfen ihm ein bisschen. Und er hat einen Knüppel, mit dem er sich nicht wehren kann. Und er hat sonst nichts. Also es ist wirklich genau das Gegenteil von Dishonored. Das ist sogar das Gegenteil zu Spielen, die es sehr drauf auf Schleichen anlegen. Es ist sogar noch weniger als bei Spielen wie Forbidden Siren zum Beispiel, wo die Leute dann wenigstens noch so Fähigkeiten haben, mit denen sie überlegen sind. Sondern Garrett hat nichts. Und deswegen wirkt es auch überhaupt gar nicht deplatziert.
Ja, genau. Du fühlst dich halt tatsächlich, es ist so ein ganz komisches Gefühl zwischen der Überlegenheit, weil du ja schon irgendwie immer oberhalb sitzt, dir die Laufwege der Wachen anguckst und du fühlst dich halt so als der Meisterdieb, der jetzt allen überlegen ist, aber trotzdem im gleichen Moment fühlst du dich auch irgendwie verwundbar, weil jetzt weißt du, okay, wenn mich jetzt einer von denen sieht, die haben mich halt mit 2, 3 Schwertschlägen, bist du halt tot. Also wenn du Glück hast, dann gelingt dir manchmal einfach das Wegrennen und dann kannst du dich verstecken, aber das ist eigentlich nicht der Weg, den man irgendwie wählen sollte, weil im Zweifelsfall laufen dir halt dann 2, 3 Wachen hinterher und die schießen mit Pfeilen auf dich und wenn du dann irgendwie getroffen wirst, dann kommst du ins Straucheln und dann noch ein Schwerthieb und dann bist du eigentlich tot. Das heißt, man fühlt sich einerseits überlegen und im gleichen Moment dann doch irgendwie verletzlich. Und was du mit den Pfeilen ja schon angesprochen hast, das ist ja auch so ein Klassiker von Thief, dass es halt Wasserpfeile gibt, mit denen man Feuerquellen, also Lichtquellen, Feuer irgendwie, Fackeln und sowas ausschießen kann. Wenn man zum Beispiel sieht, ich muss da um die Ecke rum, aber wenn ich jetzt da so vorbeilaufe, dann würde mich jetzt der Gegner sehen. Also schieße ich da mit einer Fackel, mit einem Wasserpfeil drauf, dann geht das Licht aus, also die Fackel geht aus und dann kann ich schnell vorbeihuschen. Aber da muss ich sagen, die KI ist so clever, dass sie das merkt und dann hingeht und dann sagt, wieso ist sie ausgegangen? Naja, dann zünde ich es halt wieder an. Also das heißt, dieses, was ja gerade irgendwie bei Splinter Cell irgendwie für ganz absurde Situationen gesorgt hat und so, dass man irgendwie in einem Innenhof irgendwie alle Lampen ausgeschossen hat und die Wachen haben es nicht gemerkt, sondern sind einfach im Dunkeln weiter patrouilliert. Das gibt's so in Thief nicht, sondern zünden die immer wieder an, die gucken auch, wenn da was los ist. Also das heißt, man muss schon irgendwie ein bisschen geschickter schleichen. Also nur mit einfach, ich eliminiere halt die Lichtquellen und dann kann ich quasi hier wie am helllichten Tag rumlaufen, weil die Wachen einfach im Dunkeln wie die Trottel rumlaufen, wird in neuen Thief nicht passieren, sondern man muss immer schauen, dass man es auch möglicherweise zu seinem Vorteil einsetzt, dass man sagt, gut, ich schieße jetzt den Wasserpfeil darüber, dann läuft die Wache quer über die Straße, um das wieder anzuzünden und in dem Moment kann ich schnell hinter ihr vorbeihuschen und irgendwie zu der Tür rein oder sowas.
Genau, und was ich sehr cool finde, das ist leider nur exklusiv für die PlayStation-Version, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so ein cooles Feature ist. Es gibt ja am PlayStation-Pad hinten dieses große Lichtfeld, was für die Move-Kamera und so ist. Und es gibt ja manche Spiele, die nutzen das, um verschiedene Farben drauf zu projizieren und so weiter. Und Thief hat auf der PlayStation 4-Version hat Thief eine sehr coole Funktion. Wenn du im Licht stehst, dann leuchtet die Rückseite blau. Und erleuchtet im Prinzip, wenn du komplett im Dunkeln spielst, auch den ganzen Raum. Und in den ersten 10 Minuten habe ich gedacht, das ist ja scheiße. Weil dann reflektiert ja die ganze Zeit mein Pad im Bildschirm. Also bei mir reflektiert das immer. Und wenn ich dann dunkle Spiele spiele, dann ärgere ich mich immer, dass ich dann immer mein Pad da drin sehe. Bei FIFA ist das aber so, du willst ja im Dunkeln bleiben. Und ich achte irgendwann, habe gar nicht mehr auf diese Anzeige geachtet. Normalerweise gibt's ja diese Lichtanzeige, aber es übernimmt diesmal das Pad für mich. Weil meine unmittelbare Umgebung wird dann immer beleuchtet, wenn ich gerade Gefahr laufe, entdeckt zu werden. Und das ist ich hätte das nicht gedacht. Also, dass es so gut funktioniert. Das ist
eine coole Idee, dieses Licht, also diese Lichtquelle hinten an dem Controller einzusetzen für was im Spiel stattfindet, ja. Und das zweite, was das PS4 ja auch Pad kann, was das PS4-Pad auch kann, ist, es hat ja dieses Touchpad oben drauf und macht man die Inventarverwaltung. Da habe ich am Anfang gedacht, ist das krampfig, funktioniert überhaupt nicht. Nachdem ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe, fand ich es total cool.
Ich auch. Also ich habe nicht gecheckt, dass man dann nochmal drücken muss. Also ich war es immer so ein bisschen gewohnt, zu ziehen und loszulassen. Also es läuft so, dass du da einen Finger drauf setzt und dann in irgendeine Bildschirmecke ziehst und dann wählst du die Items aus und man muss dann immer noch klicken. Also das vergesse ich immer wieder. Also auch generell bei anderen Spielen, dass man dieses Pad auch runterdrücken kann. Und das habe ich nicht so auf die Reihe gekriegt am Anfang. Aber nach einer Zeit ist es total gut und intuitiv. Und man muss da nicht irgendwie so ein Menü aufrufen, also irgendwie Start drücken, durch Menü gehen, unterbricht den Spielfluss nicht und so. Das ist super geil. Also ich weiß, bei der Kinect-Version soll das so sein, also auf der Xbox One, dass man Kommandos auch sagen kann. Weiß nicht, ob das so cool ist bei einem Spiel, wo man ja eigentlich still sein muss. Aber auch da gibt es wenigstens eine Möglichkeit, dass man dann irgendwie nicht das Menü aufrufen muss, weil ich finde, das bricht immer so ein bisschen. Das hat mich zum Beispiel bei Tomb Raider immer gestört, dass ich dann, um irgendwelche Sachen zu verwalten, nicht einfach mein Steuerkreuz bewegen kann, sondern ich muss dann immer erstmal ins Menü und gucken, was da geht und Karte aufrufen und so. Das war mich dann immer so, nimmt mich bei manchen Spielen dann immer so ein bisschen raus und bei Thief passiert das eigentlich gar nicht. Mhm.
Genau, und die zweite Neuerung, die, was ich ja schon angedeutet habe, war ja eben dieser Fokusmodus. Das war ja auch was am Anfang wieder so, was, das hat überhaupt nichts mit Thief zu tun und total schlimm, die machen das ganze Spiel kaputt und sonst was. Du hast nämlich so ein, das kennt man ja aus einigen Spielen, dass man irgendwie so eine Art Umgebungsscan einsetzen kann, der dann bestimmte Elemente in dem Level für dich highlightet. Also das heißt, du siehst dann, guck mal, da oben ist irgendwie, kann ich einen Seilpfeil hinschießen, um dann ins Fenster reinzuklettern. Mhm. Oder Schmucksachen, die du mitnehmen kannst, leuchten, Bilder leuchten. Und dann weißt du zum Beispiel, ich kann das Bild klauen. Oder hinter dem Bild ist möglicherweise ein Safe, deswegen leuchtet der auch so. Und das sind halt so eine Art, es ist halt der spielerische Versuch, mit einer Gameplay-Mechanik so ein bisschen dir diese Diebesinstinkte irgendwie darzustellen. Dass man halt sagt, ja gut, der ist halt ein Meisterdieb und deswegen erkennt der halt an einem Gemälde, was an der Wand hängt, sofort, ob das wertvoll ist oder ob dahinter sich ein Safe verbirgt oder sowas. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, also ich fand den total cool. Den kann man auch nicht unbegrenzt einsetzen, weil man halt einen Balken hat, der sich dann langsam entleert. Und man muss dann immer diese Mohnpflanzen quasi essen, damit er sich wieder auflädt. Aber wenn es total stört, der kann es auch einfach abschalten. Der kann einfach einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen oder halt manuell. Es gibt auch die Möglichkeit, ganz, ganz viele Optionen einfach manuell, dann stellt man sich halt seinen eigenen Schwierigkeitsgrad zusammen, zu deaktivieren und dann hat man den auch nicht. Aber ich fand den ganz angenehm, weil der auch manchmal irgendwie so gezeigt hat, ach, guck mal, da hinten steht noch eine Kommode, die raube ich jetzt auch noch schnell aus.
Das ist ein Kritikpunkt, den habe ich auch öfter gelesen in den besagten Reviews und das habe ich null verstanden, weil jeder kann sich das selber einstellen. Und das soll, also Thief ist genießbar für alle Gruppen von Spielern. Für Leute, die noch nie Thief gespielt haben, für Leute, die noch nie Schleicher gespielt haben, die können auf einfach anfangen. Die können auf einfach anfangen und einfach loslegen und kriegen genug Hilfestellung an die Hand, damit die auch Spaß haben. Und für die krassen Hardcore-Freaks, die sich nur gebauchpinselt fühlen, wenn sie die allerschwersten Spiele knacken. Die können aber auch auf schwer spielen und alles ausschalten. Das Spiel, du musst es nur machen. Also du musst nicht einfach nur auf den normalen Schwierigkeitsgrad auswählen und sagen, das ist ja alles scheiße. Sondern es lohnt sich da auch mal ein bisschen, sich damit auseinanderzusetzen mit den Schwierigkeitsgraden und zu gucken, wie will ich das selber spielen? Und ob ich auf schwer, also ich bin nicht so gut, dass ich es auf schwer spielen kann. Ich finde es ganz schön schwierig da. Also es ist, ich glaube, dass da werden einige Leute sich die Zähne ausbeißen. Ich glaube, Meisterdieb heißt die Schwierigkeitsstufe oder so. Mhm. Und die ist knallhart.
Also ich fand's schon auf normal. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich wollte natürlich immer dieses Ghost-Ding haben. Ich wollte immer versuchen, möglichst gar nicht entdeckt zu werden. Und ich fand es schon da. Ich habe mich nicht unterfordert gefühlt, sagen wir mal so, sondern ich hatte immer das Gefühl, es ist genau die richtige Mischung zwischen Herausforderungen und aber auch irgendwie genug Belohnung drin, dass ich jetzt irgendwie sage, es ist jetzt nicht allzu frustig, dass ich irgendwie keine Lust mehr habe, weiterzuspielen. Sondern,
ja. Aber ich habe einen ganz, ganz, wirklich ganz großen Kritikpunkt.
Ja, ich weiß, glaube ich, schon, welcher das ist.
Wir hatten im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, aber es gibt eine Sache, die ist wirklich, sie ist fast katastrophal, und zwar das Sounddesign. Das ist extrem misslungen, finde ich.
Also es ist nicht fast katastrophal, es ist eine Katastrophe, weil ich finde, gerade bei einem Schleichspiel, wo es ganz, ganz viel auf Sound und Atmosphäre und auch quasi durch Sound Atmosphäre erschaffen, also du schleichst irgendwie über einen Glassplitter drüber und dann knarzt und knackt das Glas halt so unter deinen Füßen und sowas, das ist alles da so wichtig. Und dann hauen sie das so völlig daneben. Also nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern es ist einfach, das Sounddesign bei dem Spiel ist völlig, es ist nicht vorhanden, das Sounddesign. Ja. Es ist einfach kein Sounddesign da, sondern es ist einfach Sound da. Der passt in der Lautstärke überhaupt nicht zusammen. Ich habe ganz oft Zwischensequenzen auf einmal nicht mehr gehört, was die Leute sagen, weil die Stimmen immer leiser geworden sind. Du stehst irgendwie mitten, irgendwie sitzt an der Ecke von einem Platz und auf einmal hörst du direkt ganz laut neben deinem Ohr eine Wache reden und du guckst und drehst dich um und sagst dir, wo ist der, wer redet da, da muss doch jemand sein und dann stellst du halt fest, ach nee, das ist wahrscheinlich der Typ, der da hinten redet, aber die Lautstärke-Einstellung passt nicht zu dem quasi Winkel und zu der Entfernung, in der die Wache zu mir steht und das macht halt gerade ein Schleichspiel unheimlich kaputt.
Ja, ja, es ist vor allen Dingen, also die ganze Abmischung, ne, im Prinzip, die ganze Abmischung und auch das, dass du die Verortung, die funktioniert nicht, also die normalerweise ist es so, dass du ja an einem Schleichspiel auch immer anhand der Geräusche hören kannst, woher kommen die Leute. Und deswegen muss diese Raumabmischung ja auch entsprechend gut sein. Also, dass du wirklich dann selbst mit Stereo-Kopfhörern extrem gut abschätzen kannst, wo kommen diese Sachen her. Ist halt essentiell, weil du siehst deine Gegner im Normalfall eigentlich nicht. Nur wenn du mal so ein bisschen um die Ecke lugst oder so. Aber das ist ja immer damit verbunden, dass du vielleicht auch entdeckt werden könntest. Deswegen muss man sich halt einfach extrem auf die Geräusche verlassen. Es funktioniert teilweise nicht. Es funktioniert teilweise nicht, weil du teilweise nicht richtig einschätzen kannst, wie weit sind die Leute entfernt. Richtung kann man schon irgendwie grob einschätzen. Das kriegt man noch irgendwie so hin. Aber die Lautstärke ist massiv. Also es ist auch so, es hatte auch schon Dialoge, wo zwei Leute nebeneinander standen in der Zwischensequenz und der eine hat total laut gesprochen und der andere war weit entfernt, wo die sich gegenüber sitzen. So. Und das ist keine künstlerische Entscheidung, also es ist technisch einfach mangelhaft realisiert. Ja. Und das Bedauerliche ist, dass die Stimmen eigentlich extrem gut aufgenommen sind. Das sind wirklich gute Sprecher, auch im Deutschen. Das sind sehr fähige Leute, die ihre Talente da eingesetzt haben. Das ist eigentlich alles gut. Es ist nur die technische Realisierung. Und das ist ja noch nicht alles. Also es geht ja noch weiter. Es ist zum Beispiel, die Musik ist viel zu laut und viel zu hektisch. Die muss man in den Optionen entsprechend einrichten und selbst dann bricht sie immer wieder mit der Atmosphäre. Und die Musik an sich ist nicht schlecht, die ist eigentlich für sich genommen gut. Sie passt nur überhaupt nicht in diese Situation rein. Dann Was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass die Leute wahllos irgendeinen Scheiß reden müssen. Also von Game Design soll es ja so sein, dass das alles, was irgendwie dich entdecken kann, macht Geräusche. Wachen laufen umher und haben Zeug in der Hand, was irgendwie laut ist und so weiter und so fort. Und es war bei den, es ist bei sehr vielen alten Stealth-Spielen so, dass die Menschen dann einfach irgendwelche Sätze gesagt haben, wie ich kratze mir jetzt am Arsch oder ich habe Durst oder irgendwas total Sinnfreies. Und im Laufe der Jahre wurde das aber immer besser gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Splinter Cell ist, habe ich nicht gespielt, aber bei anderen Schleichspielen ist es dann so, so Velvet Assassin zum Beispiel, da reden die Leute miteinander, dann unterhalten sich Wachen, dann hört man irgendwie Funksprüche oder so. Das ist alles irgendwie Geräuschquellen, die aber irgendwie sinnvoll und plausibel in diese Spielwelt integriert worden sind. Und das sind nicht so, und hier bei FIFA hast du so Sätze, wirklich dann sagen die Leute, das Wetter schwingt um. Oder warum brennen Fackeln bloß ab?
Ja, also es würde ja gameplay-technisch Sinn machen, wenn du sagst, okay, die quatschen halt Blödsinn, aber die quatschen deswegen Blödsinn, damit du akustisch dich quasi in dem Level verorten kannst, dass du eben sagen kannst, oh, da vorne reden jetzt welche in der Ecke, da gehe ich jetzt mal vorsichtiger voran, weil ich damit rechnen muss, dass da Gegner stehen. Aber weil das Sounddesign so im Arsch ist, bringt es dir überhaupt nichts, weil du kannst nicht zuordnen über die Lautstärke und auch nicht über die Richtung, aus der das kommt, woher diese Dialoge kommen. Und deswegen nervt dich dieses dumme Gelaber einfach nur auf Dauer, weil du es halt ständig permanent laut direkt in deinem Ohr hörst und nicht irgendwie mal abgedämpft, mal leise, mal von oben, wenn du zum Beispiel oder von unten. Also du hast auch teilweise Momente, wo du oben über einer Straße auf einem Balken sitzt und die Wachen laufen unten drunter durch und die klingen aber, als ob die quasi um dich rumlaufen, weil die Höhe und die Lautstärke passt überhaupt nicht zu dem, dass die halt einfach irgendwie 3 Meter unter dir auf der Straße laufen.
Ja, und wie gesagt, und sie sagen halt nichts Sinnvolles. Also sie haben wirklich, sie reden über das Wetter, sie reden über 2, 3 andere Sachen, aber das ist nie irgendwie in den Kontext verbunden. Da sitzt wirklich eine Frau auf dem Dachboden und die sagt so, das Wetter schwingt um. Dann gehst du runter in die Straße und die machen so, das Wetter schwingt um. Und 2 Level weiter sagt der Typ im Puff, das Wetter schwingt um. Alter, und man sitzt da, was habt ihr euch dabei gedacht? Es sind halt so random Quotes sozusagen, ne? Es sind halt irgendwelche Sätze, das ist irgendwie so ein Pool aus sinnfreien Sätzen, die zwar irgendwie in diese Spielwelt passen, weil das Wetter sieht wirklich so aus, als würde es umschwingen, aber das müssen die Leute nicht dauernd sagen. Und irgendwo dazwischen drin gibt es auch mal diese normalen Gespräche und das macht dann auch Spaß, da zuzuhören. Aber das ist unheimlich selten und das macht es kaputt. Und was ich auch schlimm finde, ist, dass Garrett, der hat ja seine Monologe und der spricht immer total in Zimmerlautstärke. Der flüstert nicht zu sich selbst, es ist keine Stimme in seinem Kopf, der redet immer laut. Und was immer der tut, es ist viel zu laut. Wenn der irgendwie eine Schublade aufmacht, wusch, wusch. Wenn der irgendwie was aufschneidet, ratsch, ratsch. Wenn er irgendwo drüber, es ist, also bei Glasscherben und so macht das Sinn, aber ansonsten ist der Typ, also es liegt nicht da, es ist nicht so abgemischt, dass du das Gefühl hast, es sind Geräusche, die unmittelbar in deiner Nähe sind, weißt du, so voll, so wie das, was ich mit meinen Händen mache oder so, was irgendwie nah am Mikrofon ist, nah, es klingt nicht so, als wäre es bei dir, sondern es ist so abgemischt, das könnten auch Geräusche sein, die würde jede andere Person in diesem Raum normale Lautstärke machen. Es klingt nicht nach Dieb, es klingt nicht nach Geheimsein, es klingt nicht nach, ich muss vorsichtig auf 10 Spitzen durch die Gegend. Also es ist halt nicht feinfühlig oder so, sondern er macht wuff, wuff, irgendwelche Schränke, Türen macht er auf und zu. Also wenigstens, also in den Animationen ist es schon besser. Er macht dann Türen schon vorsichtiger zu und so, aber trotzdem sind die Geräusche immer noch viel zu laut. Und dass der die ganze Zeit in normaler Lautstärke spricht, das hat mich total aufgeregt, stellen. Also wir sitzen da im Dunkeln und Garrett so, was könnte ich denn jetzt klauen? Und ich dachte so, 2 Meter entfernt sitzt eine Wache irgendwie, die dich hört. So, und das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Es ist halt so ein bisschen wie bei Insert Moin. Alles ein bisschen grobschlächtig, ein bisschen tollpatschig und Sound ist auch nicht so ganz optimal und oft auch zu laut, oft zu leise und so. Nee, im Ernst, also das, ich weiß nicht, was da sich dabei gedacht wurde, so ein Sounddesign irgendwie durchzuwinken. Für PC soll, habe ich jetzt letztens gelesen, irgend so ein Patch kommen, der das wohl offenbar irgendwo ein bisschen verbessert. Ich weiß nicht, ob da für Konsolen auch was geplant ist, aber also das ist leider ein völlig schwarzer Fleck auf der
Weste. Aber da müsste man ja auch so richtig krass nachbessern, weil es ist ja nicht so, dass das jetzt nur diese Punkte sind. Die sind für ein Stealth-Spiel eh schon eklatant. Das wirkt sich ja auch auf die ganzen atmosphärischen Geräusche aus. Also es gibt ja ein Minimum an Umgebungsgeräuschen und auch ein Minimum an irgendwelchen Geräuschen, die die Welt in irgendeiner Art und Weise glaubwürdig machen. Und also wirklich, ich weiß nicht, wovon die ausgegangen sind beim Sounddesign, dass das dadurch, dass der Typ ja eben stillen ist, da alles still sein muss. Aber das stimmt nicht, weil eine Stadt lebt ja trotzdem. Trotzdem hörst du Wind, trotzdem hörst du Flüsse, trotzdem hörst du all die ganzen anderen Sachen, die die Umgebung produziert. Und es gibt zum Beispiel, also in diesem zweiten oder dritten Kapitel, wo man durch dieses Krematorium läuft, da ist halt so ein Fließband, wo die Leichen wie bei einem Schlachthaus drangehangen werden. Und dann hängst du dich da dran und das Fließband geht los. Und ich dachte, das macht gar keine Geräusche. Also nicht mal das Band macht Geräusche. Ein großes mechanisches Konstrukt, was das komplette Gebäude geht, das macht kein Geräusch. Und so ist es mit etlichen Sachen in diesem Spiel. Also viele Sachen klingen nach nichts. Es wird wohl einfach nicht mit dem Ton unterlegt.
Ja, das, also wie gesagt, ganz, ganz schlechte Soundabmischung. Wie ging dir denn das Navigieren in der Stadt? Weil wir haben ja schon angesprochen, es gibt quasi immer so eine Art ja Oberwelt, also das heißt, es gibt so verschiedene Bereiche der Stadt, wobei ich mich schon gewundert habe, also zumindest auf der PS4 wirkt das sehr merkwürdig, aber gut, ich glaube, wir sind halt aktuell noch in dieser Übergangsphase, wo halt Spiele eigentlich für die alte Konsolengeneration entwickelt werden und noch ein bisschen grafisch hochgedreht werden, wenn sie für die neuen Konsolen rauskommen, aber wir haben noch keine wirklich nativen Next-Gen-Entwicklungen. Und ich finde, das hat man dem Spiel auch angemerkt, dass halt einfach diese Stadtbereiche sind sehr, sehr klein und auch oft irgendwie sagst du dir, ah, das muss ja schon wieder laden, wenn ich hier um die Ecke gehe und jetzt muss ich da schon wieder den neuen Punkt an. Also du hast dann immer so Bereiche, wo du dann irgendwie zum Beispiel kommst an so einen kleinen Spalt hin, wo du dich halt zwischen zwei Kisten durchpressen kannst und dann steht halt da, ja, willst du jetzt irgendwie in den anderen Stadtteil wechseln und dann musst du halt irgendwie drücken und dann lädt er den und das dauert dann halt immer irgendwie so seine 10, 15 Sekunden, wo ich mir dachte, okay, das müsste eigentlich technisch auch schon so gehen, dass der das zumindest im Hintergrund irgendwie bereit streamt. Aber ja. Ich habe mich da auch ganz oft irgendwie, ja, ich möchte nicht sagen verlaufen, aber man muss schon so ein bisschen, nach einer Zeit lernt man dann die Wege, weil man dann weiß, man guckt dann auf der Karte nach, ah, okay, ich muss jetzt wieder runter irgendwie zum Hafen, also muss ich dann hier lang, dann muss ich da über das Dach und hier durch das Fenster durch und hier durch die Wohnung und am Ende dann hier unten den Kanal entlang und dann bin ich hier beim Hafen. Aber ganz oft gab es auch so Bereiche, dass ich irgendwie rauskam und auf der Karte sah es für mich so aus, als ob ich darüber könnte und es gab dann aber keinen Übergang.
Es ist, also technisch gesehen gebe ich dir, was die Ladezeiten betrifft, auf jeden Fall recht. Also ich finde, die Ladezeiten fand ich doof. Die betreffen ja zum Glück überhaupt nicht diese normalen Missionen und diese größeren Orte. Deswegen habe ich aber das so ein Übel, dass ich so mitgenommen habe. Und ich finde, so von der Optik finde ich es eigentlich sehr schön. Also ich, das habe ich auch öfter gelesen, dass es total veraltet und kacke aussieht. Und sowieso, es kommt natürlich darauf an, was für einen Anspruch man hat. wenn man Shader XY whatever braucht, dann wird man wahrscheinlich mit FIFA jetzt nicht so glücklich. Aber ich finde es ist schön, weil es ein schönes Art-Design hat. Und weil mir gefällt die Beleuchtung vor allen Dingen auch sehr, sehr gut. Ich finde die ganze Farbwahl unglaublich gelungen. Ich mag diese... Ich finde allein dieses Schattenspiel total cool, wenn Wachen da durch die Straßen laufen und die wirklich so einen Lichtkegel um sich herum haben und alles drumherum dann wirklich in so einem leichten Schattenzug. Das ist toll. Also ich finde, sieht einfach cool aus. Und wenn es dann auch noch so leicht regnet und so, dann hat das einfach alles eine richtig schöne Stimmung. Also ich finde, das ist cool gemacht. Was die Navigation betrifft, da gebe ich dir recht. Ich hatte da echt ein bisschen Schwierigkeiten teilweise. Ich finde die Wege, die Garrett nimmt, finde ich ziemlich plausibel und gut. Also, dass er da irgendwie durch irgendwelche Hintergassen durchkriechen muss und dann irgendwelche Ecken findet, die schmaler sind und so und nicht sofort so erkennbar. Das macht alles total Sinn. Aber das bedeutet ja für dich als Spieler auch, du bist ja diese Art der Wege überhaupt nicht gewohnt. Also, du kennst es ja nur, also wenn man jetzt schon bei solchen Spielen sind, wo man sich frei durch eine Oberwelt bewegt, da ist man ja eigentlich offensichtliche Wege gewohnt irgendwie. Und Garrett ist halt anders. Er ist halt deep und muss irgendwie durch Gassen und zwei Etagen tiefer in die Kanalisation und dort durch ein Tor. Da würdest du in anderen Spielen normalerweise nicht hingehen. Und ich glaube, das hat eher was damit zu tun. Ich finde das so, wie sie es im Spiel gelöst haben, im Endeffekt eigentlich ziemlich gut und plausibel.
Ja, nach der Zeit hat man es schon raus. Aber ich habe mich halt manchmal irgendwie unerklärlich und für mich unerklärlich eingeschränkt gefühlt, dass ich mir gedacht habe, warum, da kann ich jetzt hier nicht einfach durch das Tor in den nächsten Stadtbezirk gehen? Nein, ich muss erst wieder irgendwie diesen Geheimweg finden, weil die Entwickler halt wollen, dass ich durch diesen Geheimweg gehe. Und klar, wenn ich das dann irgendwie zweimal gemacht habe, dann weiß ich halt, wo ich lang muss und dann gehe ich auch den Geheimweg. Aber ich habe mich da halt oft ein bisschen eingeschränkt gefühlt. Und ich ich glaube, das war auch das, was auf Tests oft angesprochen wurde, weil es gibt manchmal so, das haben wir noch gar nicht gesagt, also du hast dann immer eine Hauptmission, du kannst aber auch ganz, ganz viele Nebenmissionen annehmen, also teils von Charakteren, der Basso, dieser Auftraggeber, der gibt dir auch oft noch Nebenmissionen und das sind immer so wie, ja, weiß ich nicht, raube den Juwelierladen an der sowieso Straße leer oder sowas und dann kannst du das halt noch machen. Und ja, kriegst dann halt noch ein bisschen mehr Geld und dadurch Erfahrungspunkte, kannst halt Ausrüstung kaufen und so. Und es gibt aber auch so ein paar kleine Nebenquests tatsächlich, also wo du andere Charaktere triffst und die geben dir dann so 3, 4, 5 Missionen nacheinander. Also der eine zum Beispiel, der will irgend so ein mechanisches Metallwesen zusammenbauen und der sagt dann halt erst, ja, ich brauche irgendwie die Hand von da und den Motor von da und den Kopf von da. Und dann kannst du die halt irgendwie so nach und nach machen, also so, so Quest rein. Und ja, und da hatte ich dann immer ganz oft das Gefühl, dass das irgendwie, es hat so ein bisschen die Immersion gebrochen, weil ich habe dann zum Beispiel auch gesehen, ah, okay, ich muss jetzt da oben in den ersten Stock in das offene Fenster rein. Und dann guckst du dich halt so ein bisschen um und denkst dir, okay, ich bin der Supermeisterdieb, aber ich schaff's nicht irgendwie jetzt hier schnell leicht in den ersten Stock raufzukommen, sondern nein, du musst halt irgendwie um die Ecke rum, musst dann irgendwie hier über die Kiste springen, da musst du hier über den Steg rüberlaufen, da musst du deinen Seilpfeil da in den zweiten Stock. Also es gab dann ganz oft nur einen bestimmten Weg, den ich da hingehen konnte. Und das, finde ich, hatte halt so ein bisschen diese Immersion gebrochen mit dem, oh, ich bin der behende, super gut unterwegs, also zu Fuß unterwegs sein der kletternde Dieb, aber ich schaff's nicht irgendwie einfach hier schnell in den ersten Stock raufzuspringen.
Ja, das stimmt. Ja, das ist, ja, stimmt schon. Also da gebe ich dir recht. Ich habe es jetzt nicht so negativ empfunden, aber die, wenn man so drüber nachdenkt, das wäre bestimmt reizvoll gewesen, dieses Einbruchelement irgendwie so ein bisschen weiter auszuarbeiten. Das ist ja, wäre ja vielleicht etwas, was man dann jetzt hoffentlich vielleicht in weiteren Teilen dann irgendwie noch machen könnte. Aber das ist ja auch etwas, was glaube ich bisher noch nie in einem Spiel gemacht worden ist, dass man dann zum Beispiel seinen Einbruch plant. Also durch welches Fenster gehe ich durch? Wie kann ich da was aufmachen und so? Das wäre schon ziemlich cool. Weil es ist alles natürlich schon ziemlich vorgegeben. Und das ist eben dieser Spagat, das hat auch viel mit diesem Spagat zu tun, den das Spiel macht, zwischen Deep sein und dieser Hauptgeschichte. Ich finde, diese beiden Designelemente passen da nicht zusammen und auch in solchen Details wie das jetzt, dass man da teilweise wirklich nur ganz abstruse vorgegebene Wege irgendwie hat, das beißt sich total. Aber deswegen finde ich es jetzt gar nicht schlecht. Also ich finde, es hat mich jetzt nicht in dem Maß gestört, wo ich sagen würde, es ist ja total katastrophal.
Mich auch überhaupt nicht. Also auch alles, was wir jetzt gemeckert haben, ich hatte trotzdem da super Spaß. Ich habe alle Nebenmissionen gemacht, die soweit die verfügbar waren. Also und ich hatte halt einfach wirklich, wurde top unterhalten von dem Spiel. Mhm. Und was du auch gesagt hast, den Stichpunkt, den du angesprochen hast, naja, wer weiß, wie es jetzt dann weitergeht. Ich finde, das ist auch immer sowas, dass man sagen muss, ja gut, das erste war jetzt nicht perfekt, aber gut, da war jetzt auch 10 Jahre Pause, da war ein neues Studio, die mussten sich da erstmal irgendwie reinfummeln. Und mein Gott, jetzt warten wir halt mal ab. Vielleicht kommt ja irgendwie in 2 Jahren dann irgendwie Thief 2 und das macht dann alles so viel besser. Also man stelle sich nur vor, man hätte das erste Assassin's Creed irgendwie in den Boden gestampft, ungespitzt und hätte es gesagt, das bringt doch nichts und hört doch bitte auf und so. Das hat ja auch seine Schwächen und die haben da konsequent diese Schwächen angesprochen und haben halt einfach einen super guten zweiten Teil. Und wer weiß, wo Assassin's Creed heute wäre, wenn es das so nicht gegeben hätte. Und deswegen finde ich, Thief ist eine gute, für mich ein guter Reboot. Es war so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich hoffe halt jetzt, dass sie halt jetzt im hoffentlich dann verkauft sich's gut genug, dass es dann auch einen zweiten Teil gibt. Möglicherweise genau diese Probleme ansprechen. Also Sounddesign ein bisschen besser, vielleicht die Stadt irgendwie doch ein Tick offener. Dass du zumindest ein paar mehr Möglichkeiten hast. Und auch so dieses ganze, die Story vielleicht einfach noch ein Tick irgendwie besser, dass man zumindest ein bisschen das Gefühl hat, da ist eine einigermaßen sinnige Story.
Ja, also ich muss sagen, also ich finde es insgesamt gut, aber ich kann, also mich persönlich stört das mit dem Sound schon massiv.
Ja, aber es ist doch trotzdem kein 4 von 10 oder sowas,
was man US-Magazine
gegeben hat.
Nein, nein, das ist Quatsch. Nein, 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 das auf gar keinen Fall. Es ist aber ich bin halt mehr so, ich glaube, das ist auch so persönliche Präferenz. Also bei mir ist immer Atmosphäre und all das total super wichtig. Und bei dem Spiel, also gerade Sound, ich bin eh überrascht, dass es so schlecht geworden ist, weil bei die Eidos-Spiele, die klingen, oder vielmehr die Square Enix-Spiele, die klingen alle so fantastisch. Also Deus Ex klang fantastisch, Tomb Raider klang fantastisch, Canon Lynch klang fantastisch, alle klingen fantastisch und ausgerechnet das Spiel, wo der Sound total super mega wichtig ist, total verwurst. Also ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Jedenfalls, aber das ist halt wirklich so ein Punkt, also da kann ich, mich zieht es halt zu 100% rein, weil ich denke dann immer dann, wenn ich gerade denke, oh, das macht total viel Spaß, kommt irgendwie so ein dummer Spruch, das Wetter springt um oder so. Und das haut mich echt total raus. Also ich finde auch, weil ich weiß, dass es so viele Schleichspiele gibt, die das halt auch alles viel besser machen. Also du hast ja vorhin Splinter Cell gesagt, dass das neue, das Blacklist, hat ja zum Beispiel ein fantastisches Sounddesign. Aha. Einfach auch, es klingt, also ich finde das ganze Szenario super uninteressant. Ich kann mich mit Sam Fisher null identifizieren und ich finde diese ganze Patrioten-Kackhandlung da super unspannend. Aber das, was dieses ganze Sound-Department trifft, ist einfach extrem geil gemacht. Und auch so Sachen, selbst ältere Titel, Velvet Assassin klang total gut. Forbidden Siren klingt total gut. Was gibt's noch? Das andere klang auch gut, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber es ist halt so schade, dass ausgerechnet der Meisterdieb, also der Meisterschleicher unter den Schleichern, dass der ist halt. Manu liegt vor Lachen auf dem Boden wahrscheinlich. Der ist schon den ganzen Cast lang, da kann sich gar nicht halten. Also es ist halt einfach schade, dass gerade das. Und weil diese Welt ist ja eigentlich so geil. Also ich will das ja auch geil finden. Ich will es ja aufsaugen. Ich finde ja. Also ganze Umgebung, diese mittelalterliche Stadt, das ist so, ich will da einfach mich reinknien in diese Atmosphäre und das Ton ist einfach so wichtig, weil du hast es halt die ganze Zeit um dich und viele Leute sagen halt immer, Grafik ist total wichtig und so weiter. Stimmt nicht. Ton ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar wichtiger. Und du merkst es einfach bei so einem Spiel wie Thief, da wo sie sich gedacht haben oder wo es aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat, da fehlt für mich persönlich sehr viel. Was die restlichen Kritikpunkte betrifft, von der Geschichte mal abgesehen.
Ja, Thief sage ich schon. Ton ist halt eine passive Fähigkeit oder irgendwie ein passives Merkmal. Weil wenn du eine gute Grafik hast, sagst du, boah, geil, super geile Grafik, so läuft total flüssig, 60 Frames pro Sekunde, Full HD. So, dann fällt dir das halt auf, dass es gut aussieht. Und wenn du eine schlechte Grafik hast, sagst du, aber hier Texturen so ein bisschen matschig und so, das fällt dir halt auch auf. Bei Ton, wenn der Ton super ist, dann fällt es dir nicht so auf, weil du halt einfach, du nimmst es halt als gegeben hin, weil du halt sagst, ja, der Ton ist genau perfekt, ich kann immer gut hören, was die sagen, aber es passt immer genau zur Atmosphäre. Der Ton fühlt sich auch nicht entrückt an, das ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt, also auch gerade bei Filmen oder sowas ist es ja ganz oft so, dass wenn du irgendwie den Originalton im Englischen hörst und dann die deutsche Synchro, dann merkst du halt einfach, dass bei der deutschen Synchro halt einfach nicht die Originalschauspieler in der Szene sprechen, sondern dass halt irgendwelche Typen im Tonstudio stehen. Also das heißt, der Ton von der ganzen Tonfarbe, von der Tonwärme und Qualität und sowas fühlt sich einfach von dem, was du siehst, entrückt an. Das ist auch so bei Thief ganz oft so, dass du einfach merkst, okay, das ist irgendwie entrückt von dem, was du eigentlich jetzt gerade erlebst oder siehst, wie der Ton sein müsste. Und das heißt, das fällt dir halt nicht auf, wenn der Ton einfach super passt, weil du es halt als gegeben hinnimmst, weil du sagst, ja, natürlich klingen die Stimmen jetzt hier mit Hall und weit weg, weil die Soldaten sind ja auch weit weg. Das ist aber halt eine Kunst für sich, auch ein gutes Sounddesign hinzumachen, was dir halt nicht auffällt. Also das musst doch gerade du auch als Filmemacher, du kennst es doch bestimmt auch, dass man eigentlich sagt, die beste Filmmusik fällt eigentlich nicht auf.
Ja, ist so. Also es gibt natürlich epische Momente oder Situationen, wo die Musik stark in den Vordergrund rücken kannst. Aber zum Beispiel, ich meine, bei Thief sind es die Basics eben. Ne? Bei Filmen wären es zum Beispiel die Foley-Geräusche. Foley-Geräusche sind alle Sachen, die der Mensch mit seinem Körper macht. Also zum Beispiel Sachen in die Hand nehmen, so Raschelgeräusche mit seiner Kleidung oder halt zum Beispiel Türen öffnen und sowas alles. Und man zieht sich tagtäglich Filme rein und denkt immer, es klingt ja alles ganz normal. Fakt ist, dass bei einigen sehr vielen Szenen, also gerade bei Actionfilmen, muss natürlich sehr viel nachvertont werden, weil man das am Set einfach nicht aufnehmen kann mit dem Mikrofon. Oder weil die Umgebungsgeräusche zu laut waren oder was auch immer, welche Gründe es da gibt. Und deswegen jetzt sehr viel auch nachvertont. Und so wird es natürlich klingt, dann klingt es für dich üblich, dann nimmst du es nicht wahr. Sobald du aber irgendwie, du sagst es, ne, sobald du irgendwie merkst, die Tür klingt aber komisch oder die Stimmen klingen total seltsam oder irgendwie stimmt der Hall in diesem Raum nicht. Also irgendwie klingt das jetzt nach Badewanne, obwohl die, keine Ahnung, irgendwie in der Halle stehen oder so. Das fällt dir sofort auf. Und das ist etwas, das hindert dich daran, dann auch in die Handlung einzusteigen, weil das einfach technische Sachen sind, die umgehen werden muss. Das hat wenig mit einer ästhetischen Gestaltung zu tun. Das ist bei Thief. Da kommen die ja gar nicht mehr hin. Also da sind ja allein die Basics kaputt. Aha. Das ist wo bei anderen Spielen, die auch aus dem AAA-Lager kommen, wo einfach sehr viel Geld reingesteckt wird, sind einfach technisch so begabte Leute da, dass die Mindestlevel an Qualität liefern und das nimmst du dann als gut wahr. Und alles, was darüber so hinausgeht, also wenn jetzt so besonders extravagante Szenen kommen, da stürzt vielleicht mal ein Flugzeug ab oder irgendwie sowas, das nimmst du dann irgendwie als besonderen, markanten Sound wahr, weil es eine außerordentliche Klangsituation ist. Bei Thief stimmen aber selbst so Sachen wie Fußschritte nicht. Das ist
Die sind zu laut.
Das ist unfassbar. Und ich wundere mich, dass dieser Punkt nicht stärker angesprochen wird, weil das haut mich richtig raus. Also das ist das Einzige, was mich an Thief stört. Geschichte draufgeschissen. Garrett ist so cool, ich spiele den auch. Der kann meinetwegen auch, keine Ahnung, Teletubbies sammeln. Ich würde das trotzdem spielen. Aber die Sound ist halt wirklich so eklatant, das ist größer Kritikpunkt. Das hindert mich ein bisschen daran, das Spiel zu lieben.
Ja, also ich hoffe tatsächlich auch, dass sie jetzt den Reboot quasi als gelungen abheften, so ungefähr, und sagen, so, jetzt fangen wir wirklich an und im zweiten Teil gehen wir auch diese Probleme an, weil dafür ist einfach Garrett zu cool und dafür ist auch Thief als Marke oder als Schleichspiel zu cool, als dass es jetzt irgendwie, es wäre schade, wenn es jetzt einfach vorbei wäre nach einem Reboot, nach 10 Jahren und ja. Gut, ja, ich könnte noch 2 Stunden weiterreden mit dir über Thief und Sounddesign, aber ich glaube, wir strapazieren auch die Geduld der Hörer ein bisschen arg.
Ich glaube auch. Ja, darf ich dich abschließend fragen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsschleichspiel? Auch da ist es wieder so ein Ding, wo Manu auf dem Boden liegt wahrscheinlich.
Ja, bei Schleichspiel nicht, halt bei Schleicher.
Aber man kann auch schleichen, na egal.
Das ist schwer zu sagen. Also ich finde Splinter Cell, das Chaos Theory finde ich immer noch eins der coolsten Schleichspiele überhaupt. Aber ich kann durchaus verstehen, dass du sagst, ich mag dieses Militärische nicht so. Ich finde es halt total geil. Aber wer das nicht mag und auch dieses alles mit super Gadget-Waffen und sowas, dem einfach dieses Setting nicht so liegt, kann ich durchaus verstehen. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, mich hat Dishonored auch mehr begeistert als, oder es hat mir mehr Spaß gemacht als vielen anderen. Und ich war auch sehr, sehr entzückt. Ich bin entzückt. Kennst du den von Wiki? Da gibt's doch immer den einen. dass jetzt irgendwie ja Gerüchte schon aufgekommen sind über Dishonored 2. So soll wohl angeblich auf der E3, also wie gesagt, es ist nur irgendwo Screenshot aufgetaucht mit so einem Bild, wo das irgendwie wohl gezeigt wurde und da steht da irgendwie E3 oder Get Your Full Reveal at E3 oder sowas. Und das heißt, ich fand es cool, aber bei Dishonored war tatsächlich, bei Splinter Cell war halt, hat halt alles gestimmt, glaube ich, bei Chaos Theory rückblickend. Und bei Dishonored, finde ich, war die Mechanik nicht ganz so toll, weil, wie gesagt, ich fand das Blinzen ein bisschen zu stark und so. Aber da fand ich die Welt dann irgendwie noch mal einen Tick cooler mit dem, was sie sich da alles überlegt haben. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich muss aber dazu meiner Schande gestehen, diese ganzen japanischen Sachen und sowas, da gibt's bestimmt sicherlich super gutes Zeug, Tenchu oder sowas, da bin ich einfach nicht so drin.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe 2-3 Teile von Tenchu gespielt und die sind nicht schlecht. Aber für mich kommt da dieses Ninja-Feeling nicht so rüber. Also es gab doch dieses Mark of the Ninja zum Beispiel, ne? Ich finde, das hat dieses Ninja-Gefühl viel besser transportiert als Tenchu. Also Tenchu ist eine Traditionsreihe, die macht auch Spaß. Und es ist irgendwie, also ich glaube, bei Tenchu ist so ein bisschen der Payoff der Spannende. Also es geht da. Also es gibt eine andere Spielreihe, über die wir nicht reden dürfen, aber da geht's halt auch darum, sich anzuschleichen und jemanden möglichst übel zu ermorden. Und Tenchu ist das ein abgeschwächt, ein bisschen arcadiger, so dass man es auch noch in Deutschland verkaufen kann. Und ich glaube, das reizt viele Leute, dass man sich halt über Dächer schleicht und dann am Ende zermetzelt sie da irgendwie so eine Wache oder sowas. Aber ich bin da, ich weiß nicht, mich hat's auch nicht so gereizt, weil ich finde, also gerade so, was diese Zeit, das feudale Japan und so betrifft, da gibt's einfach sehr viel interessantere Spiele als Tenchu, weil ich glaube, Tenchu bildet da wirklich nur so einen kleinen Teil irgendwie davon ab und es hat mich nicht so gerockt. Es gibt natürlich Metal Gear.
Das wollte ich gerade sagen, aber ich ja. Metal Gear habe ich jetzt irgendwie absichtlich mal rausgelassen, weil ich das gar nicht so als wirkliches Schleichspiel einordnen würde, weil es gibt schon viel Schleichsequenzen und aber es gibt halt auch einfach zwischendrin viel brachiale Action und irgendwie Bosskämpfe gegen mannshohe Metal Gear, ja, weiß nicht, halt Roboter, Panzer, Transformers oder was es überhaupt ist, weiß es nicht genau. Das heißt, das würde ich irgendwie gar nicht so als astreines Schleichspiel irgendwie einordnen. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen rausgelassen. aber ist natürlich auch eine coole Serie und obwohl sie aus Japan kommt.
Ja, es gibt auch viele Metal Gear nach, also es gibt Seifenfilter und sowas alles, die mochte ich auch nicht. Also von den ganzen, wenn du schon sagst Militär, dann ist es wirklich Velvet Assassin bisher. Das hat mir wirklich am besten gefallen. Das ist dieses Ding, wo du dieser Spionin spielst. Ihren Namen habe ich jetzt vergessen, aber das spielt im Zweiten Weltkrieg. Und ich fand da cool, dass die, also die hatten da natürlich nicht diese Mega-Gadgets, aber ich fand cool, dass sie da die Geschichte der Protagonistin sehr viel stärker in den Vordergrund gerückt haben. Irgendwann, die liegt ja auch im Koma und dann spielt man Missionen, die dann irgendwann so ins Surreale abdriften. Und das fand ich super geil. Das hat mir extrem gut gefallen, weil das Ganze dann auch wirklich so eine, also wirklich eine ungewöhnliche Stimmung aufnimmt, das aber trotzdem halt mit so einem Geschehen irgendwie verbindet.
Ja, und leider schade, das ist also leider ein sehr unterschätztes Spiel, was irgendwie Entwickler, Publisher und alles mit in den Ruin gerissen hat. Deswegen,
total.
Ja, ist wirklich schade, also, mir hat es auch gut gefallen.
Extrem, also wirklich, wirklich sehr gut. Also echter Geheimtipp, wenn das, also gibt's für die 360 und für PC, glaube ich. Ich habe es auf der Konsole gespielt und mir hat das wirklich gut gefallen. Und aber ansonsten ist es, also du kannst es dir denken, es ist die Siren-Serie. Die fand ich immer grandios, weil die hatte wirklich was Eigenes, was die anderen nicht hatten. Das war diese Fähigkeit, sich in die Köpfe anderer hineinzuversetzen. Mhm. So konntest dann, also musst du dich das so vorstellen, dass auf der Karte verschiedene, sagen wir einfach, es sind Zombies, die haben einen anderen Namen im Spiel, aber es ist Shibito, aber sind eigentlich Zombies. Und du kannst dich dann aber mit so einer hellseherischen Fähigkeit, das klingt jetzt super abgefahren, in die Köpfe anderer hineinversetzen, was für dich aber bedeutet, dass du sehen kannst, was die sehen, und du kannst dann aus ihrer Sicht deine Perspektive, deinen Standpunkt ausmachen und siehst auch immer, können die dich jetzt gerade entdecken oder nicht. Also so eine ganz bizarre, super surreale Situation, die super verwirrend ist, auch am Anfang. Und das Ganze hat dann ja auch noch so diesen Horror-Flair und es ist also super, super surreal und albtraummäßig gemacht irgendwie. Und das war dann plötzlich so ein, obwohl es ein Schleichspiel war, obwohl es dieselben Mechaniken hat und wo du dich natürlich nicht entdecken lassen darfst und wo du auch sofort stirbst, wenn du angegriffen wirst, zumindest in den ersten beiden Teilen, haben die, hat das Ganze so was ganz Eigenes gehabt irgendwo und etwas, was ich in anderen Spielen noch nicht gesehen habe. Und sie haben es halt für coole Sachen benutzt. Also zum Beispiel, es gibt eine Mission im zweiten, wo du einen blinden Mann spielst und der kann per se natürlich nichts sehen, aber der hat einen Blindenhund dabei. Und durch diese Fähigkeit kann der sich in die Position, also in den Kopf, in die Sicht seines Blindenhunds hineinversetzen. Den kann er aber nicht direkt selber befehligen. Der kann aber nur sagen, dass er sich zum Beispiel an eine Straßenecke oder so stellen soll. Und dann musst du dann gucken, dass du dich mit diesen Möglichkeiten, die du hast, dann irgendwie fortbewegst und dann auch nicht in die Hände von irgendwelchen Feinden reinläufst. Das fand ich ziemlich spannend. Aber wurde leider, also es gab einen Teil für PS3, der ist ein bisschen verwestigt worden, der ist auch nicht mehr so schwer wie die PlayStation 2 Teile und dann hat man es irgendwann fallen lassen, weil ich fand, das war ziemlich frisch im Schleichhorn. Also Splinter Cell ist auch cool, aber wenn wir ehrlich sind, Splinter Cell musste sich ja irgendwann auch mal selber erfinden, neu erfinden. Ne? Irgendwann wurde es dann halt doch ein bisschen mehr zum Actionspiel und ging dann immer weiter weg. Also es wird dann irgendwann zu einem, ich glaube, der vierte Teil, Conviction ist das, glaube ich, ne?
Nee, Double Agent ist der Film.
Double Agent, stimmt. Also ich weiß nicht, irgendein Teil, was war dann irgendwie fast Gears of War. Es hatte dann irgendwann nichts mehr mit Splinter Cell zu tun.
Und Double Agent hatte zwischendrin auf einmal so Ballermissionen, wo du irgendwie am helllichten Tag irgendwie in, weiß ich nicht, im Irak im Krieg unterwegs bist und dann irgendwie rumballerst und so. Die hatten dann zwar schon irgendwie einen coolen Twist, so, ja, den ich jetzt nicht verraten will, aber trotzdem gebe ich dir schon recht, dass sie dann halt einfach am Ende. Also ich fand dann auch den letzten jetzt, den ganz aktuellen, den
Blacklist, ne?
Blacklist, den fand ich dann irgendwie wieder cooler, weil der wieder so ein bisschen zurückgegangen ist und halt gesagt hat, ja gut, du kannst halt, wenn du Action willst, kannst du die schon dir holen, aber du wirst halt auch dafür belohnt, wenn du versuchst, hier halt wirklich als Sam Fisher, wie man ihn kennt, nämlich schleichend, ohne irgendwie Wachen zu töten und so hier durchkommst. Und du bist halt der Geheimagent. Aber nicht der Geheimagent im Sinne von, dass du halt rumballerst und Chaos auslöst, sondern du schleichst halt und willst auch nicht entdeckt werden und willst eigentlich nur dein Missionsziel erreichen. Und
Ich fand halt immer ein bisschen schade, dass die einige Fähigkeit immer nur einmal benutzt haben. Also ich kann mich noch erinnern, als die beim dritten Teil dafür geworben haben, dass er so voll den krassen Spagat machen kann. Und den machst du einmal im Spiel. Das war super schade. Also, weil im Prinzip sind die Fähigkeiten ja cool, die man hat.
Ich überlege gerade, aber diesen Spagatsprung, wo du dann so an der Decke, in so einem Gang zum Beispiel über einer Wache klebst, den gab's doch schon im ersten, oder?
Gab's den schon im ersten? Genau. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich den einen höchstens zweimal irgendwie im Spiel ausgeführt habe und war maßlos enttäuscht, weil ich dachte, das ist voll der krasse Typ und ich kann alles Mögliche mit dem machen, akrobatisch so und bin einfach nur herbe. Und es war dann wirklich so ein getriggerter Punkt. Und das war, hat mich dann schon ein bisschen geprellt ab. Aber ansonsten von der Mechanik ist Splinter Cell natürlich cool. Also ich mochte jetzt bei den neueren Teilen zum Beispiel diese Sicht, dass dann, also dass man immer sehen kann, wo der Gegner dich zum letzten Mal gesehen hat und dass dann so ein Schatten vor dir übrig bleibt. Und solche Sachen machen natürlich.
Ja, sie haben schon immer wieder coole Ideen, muss man ihnen schon lassen, dass sie immer wieder irgendwas Neueres reinbringen, aber. Naja. Mhm. Gut. Achso, ich habe ja noch was zu verschenken, fällt ich gerade auf, weil ich sie gerade hier stehen sehe. Und zwar bei meiner Testversion war der Comic dabei, der die Vorgeschichte erzählt. Also von Dark Horse Comics, ich glaube, es ist sogar ein bekannter Comicbuchverlag. Mhm. Und da steht übrigens auch Rihanna Pratchett drauf als Autorin. Wahrscheinlich war das auch das, dass sie da irgendwie gar nichts mehr zu tun hat. Das heißt, ich habe den gelesen, war ganz cool, weil der halt so ein bisschen, ja, die Vorgeschichte und auch die Geschichte von Aaron erzählt. Ist jetzt nur so ein kleines, dünnes Heftchen und ich glaube, da steht auch Number One drauf, das heißt, wird wahrscheinlich mehr geben. Den verschenke ich aber an einen Hörer. Wir belohnen mal wieder die Early Adopter, oder? Also die Frühaufsteher, die noch in der Nacht den Cast hören.
Deswegen, die vor allem jetzt, die fast 90 Minuten durchgehört haben, das muss man ja auch mal so.
Stimmt, also. Das muss man auch mal hinbekommen. Also das heißt, wer es bis jetzt noch geschafft hat und jetzt noch in der Nacht das hört, also ich weiß nicht wann, wie spät es jetzt ist, einfach derjenige, der den ersten Kommentar schreibt und da sagt, dass er den Comic haben will, und wie immer gilt, gültige E-Mail-Adresse in dem Kommentar hinterlassen, damit wir euch dann auch kontaktieren können, der kriegt dann diesen Comic von uns kosten- und portofrei und sonst was zugeschickt.
Gut. Eine noble Aktion, werte Herr Robert.
Ja, gerne. Und wie gesagt, warum nicht? Weil man da einem eine Freundin mitmachen kann. Ich habe ihn ja durchgelesen und würde ihn mir jetzt auch nicht irgendwie weiter ins Buchregal stellen. Gut, Thief. Trotzdem, kaufen. Und PS4-Version kaufen, weil ich glaube, es ist die beste wegen dem Touchpad und wegen dem Licht am Controller.
Ja, ist wirklich nicht so schlecht, wie alle sagen. Wir fanden es eigentlich ganz cool, trotz der.
Ja.
Ganzen Kritik.
Fanden wir auch. Gut, bei Thief, ich grüße Jagoda nicht. Explizit am Ende. Und,
Ah ja, stimmt, hier Superlevel, ne? Artikel lesen von Jagoda. Die hat das auch nochmal sehr gut. Er hat sogar noch ganz andere Aspekte untergebracht, die wir jetzt hier gar nicht genannt haben. Also, und die ist auch vor allen Dingen Serienveteranin, die kennt die ganzen alten Teile und kann da nochmal besser schaffen. Bei mir verschwimmen die Erinnerungen da ein bisschen, aber ich glaube, für sie war das wie eine Heimkehr.
Ja. Oder halt nicht lesen. Kann man auch immer machen bei Artikeln von Jagoda. Ciao, Micha.
Alles klar, bis dann. Ciao.